Ja.
Guten Tag.
Guten Abend.
Und gute Nacht. Bei der vierten Folge.
Das ist die vierte.
Von Fernostwärts. Wie immer aus Beijing.
Diesmal wieder aus meinem Zimmer bei uns in der Wohnung.
Nicht live, aber trotzdem schön. Wir haben drüber nachgedacht und wir haben nicht wirklich was zu sagen jetzt am Anfang.
Nils war der Meinung, wir sind spontan lustig genug, um die Einführung nicht zu scripten.
Ja, und wir müssen auch nicht irgendwie gezwungenermaßen erzählen, was wir gerade zu uns nehmen oder wie es uns so geht. Wir können uns wieder obligatorisch bedanken für die Kommentare, die es zur letzten Folge gab.
Ja, ich find's tatsächlich cool, dass wir, also was wir für Reaktionen kriegen, dass irgendwie auch Konversationen in den Kommentaren stattfinden.
Tun sie das?
So annähernd. Leute reagieren aufeinander.
Ich glaube, unsere Kommentare sind insgesamt noch im einstelligen Bereich.
Ja, aber es ist mehr
als... Ihr seid diejenigen, die das ändern können.
Das ist mehr als auf meinem eigenen Blog. Den gibt es seit einem Jahr. Uns gibt es seit einem Monat ein bisschen mehr.
Ja, bisschen mehr.
Dafür ist vier Folgen gar nicht schlecht.
Ja, ja, ja. Ich finde, also das war jetzt ja auch bisher unsere längste Sendepause und
es tut uns auch sehr leid, aber wir haben gemerkt, dass wir das mit der Uni nicht mehr so hinkriegen.
Wir müssen jeden Tag fast jeden Tag um 8 an die Uni und das ist doch etwas gemein.
Jetzt lachen sich alle Werbstätigen ins Fäustchen.
Ja. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir sind Studenten.
Das sind nicht die gleichen Voraussetzungen.
Ja.
Wir müssen auch irgendwann noch Bier trinken.
Zum Beispiel jetzt. Genau. Jedenfalls ist das Thema, falls ich gleich dazu übergehen darf, unserer heutigen Episode Tibet.
Wie versprochen tatsächlich.
Wie versprochen. Und ich werde versuchen, Katharin für euch darüber auszuquetschen, weil sie dazu an der Uni in Frankreich schon mal ein Seminar belegt hat und deswegen gut informiert sein sollte.
Genau, es ist das jetzt hier, ist halt schlimmer als meine mündliche Prüfung. ich habe in meinem letzten Semester in Frankreich hatte ich ein Seminar zur neueren Geschichte Tibets belegt und das fing dann eben tatsächlich so im Ende des Zweiten Weltkriegs quasi an, also so in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre. Und wir haben uns aber eben nicht nur mit der Geschichte beschäftigt, sondern auch sehr mit der Situation heutzutage und eben wirklich mit verschiedenen Aspekten. Das war, ich fand es echt wirklich spannend. Ich fand die Dozentin auch sehr gut. Sie war selber, kannte sie sich vor allem so mit den sprachlichen Aspekten, also mit linguistischen Seiten. Aber sie war halt einfach total fasziniert von dieser Region. Und das ist halt echt selten, dass man sich wirklich mal 12 Wochen lang hinsetzt und Tibet komplett nur als Tibet betrachtet und nicht immer nur im Kontext mit diesem Konflikt mit China. Natürlich ist China dann irgendwie immer präsent, aber es ging halt nicht immer nur um Tibet in China, sondern es ging ja wirklich um Tibet als Region, was passiert in dieser Region, was passiert in dieser Region kulturell, wo ist diese Region überhaupt? Damit fängt es ja eigentlich schon an.
Aber es war dann schon ein aktueller Fokus, also wie du schon gesagt hast, eben des Zweiten Weltkriegs bis heute.
Ja, genau. Also wir haben halt viel Geschichte gemacht am Anfang, um halt irgendwie zu verstehen, was so die Hintergründe sind. Und dann haben wir aber auch am Ende einige Sitzungen gehabt, wo es tatsächlich nur so darum ging, um verschiedene Aspekte des Lebens in Tibet heute und der heutigen Situation. Es war alles also auch ziemlich spannend. Man hat viel Neues gelernt irgendwie. Ich liebe das ja, wenn man so Geschichtsvorlesungen hat, einfach da geht man irgendwie so rein. Das hat man alles schon immer irgendwie gehört am Gymnasium oder so. Aber das war tatsächlich ein Seminar, wo jedes Mal irgendwie Sachen kamen, wo ich so mich hinsetze und sagte, okay, ich hatte keine Ahnung. Das mochte ich das Gefühl irgendwie. Genau, ich habe tatsächlich 2 Bücher, die ich empfehlen würde, auch in dem Sinne. Vielleicht können wir das direkt bei ihm vorneweg machen.
So. Können wir auch, ja.
Wen auch immer das interessiert, sich da irgendwie weiter zu informieren in die Richtung, dem würde ich 2 Bücher sehr ins Herz legen, die ich in dem Zuge auch, also in dem Zuge des Seminars lesen musste, also nicht komplett lesen musste, aber auszugsweise gelesen habe. Das eine ist Dragon in the Land of Snows, also der Drache im Land des Schnees. Und das ist geschrieben von Tseding Shakya. Wir setzen auf jeden Fall einen Link in die Shownotes. Und das ist quasi der Versuch, eine neutrale Geschichte Tibets zu schreiben. Weil viele, die vorher geschrieben wurden, haben halt immer irgendwie so, also nicht unbedingt alle, aber viele hatten halt irgendwie so einen kleinen Bias irgendwie drin, entweder für die Chinesen oder für Tibet. Und das Besondere an Dragon in the Land of Snows ist eben, dass der Autor sich weniger als allwissend darstellt, sondern sich an offiziellen Dokumenten entlanghangelt. Also er hat sich wirklich hingesetzt und unheimlich viele auch diplomatische Depeschen und so gelesen, einfach um wirklich zu schauen, was ist da tatsächlich passiert. Und zitiert halt auch permanent aus diesen Quellen. Das finde ich, natürlich sollte man das im Geschichtsbuch eigentlich immer machen, aber es ist halt, er macht es wirklich, er treibt es wirklich sehr, sehr weit, um halt wirklich zu versuchen, er sagt so, okay, ich probiere jetzt diese Sache einmal neutral anzugehen. Das finde ich vom Ansatz her sehr spannend und es ist auch dafür, dass es ein Geschichtsbuch ist, muss ich sagen, und extrem viele Informationen immer drin sind, extrem gut geschrieben, es lässt sich sehr, sehr gut lesen.
Okay. Und das Zweite?
Das Zweite habe ich sogar schon in einem Blogpost empfohlen bei mir. Das ist A Tibetan Revolutionary und das finde ich tatsächlich, das ist nicht interessant, weil das eine Gesamtgeschichte von Tibet irgendwie bietet, wie Dragon the Land of Snows, aber ich finde es interessant, weil es eine sehr einzigartige Perspektive auf diese Geschichte darstellt. Also das ist, was geschrieben wurde, ist von einem amerikanischen Historiker und es die, das Material, was er eben benutzt, ist, sind Interviews, die er mit Phunwang gemacht hat. Das war quasi einer der Mitgründer der tibetischen kommunistischen Partei. Also ein Tibeter, der aber selber überzeugter Kommunist war, aber nicht, also am Anfang nicht, weil die Chinesen ihm gesagt hatten, die chinesische kommunistische Partei gesagt hat, hier, Kommunismus ist toll, sondern weil er selber während seiner Ausbildung in Kontakt mit diesen Ideen gekommen war und eben von seinem Hintergrund aus dann eben sagte, oh, das kann ich total gut auf meine Situation anwenden und das passt irgendwie total und ich kann das alles nachvollziehen. Und er stand halt wirklich hinter diesen Ideen hinter und ist dann aber eben auch in die kommunistische Partei eingetreten. Das heißt, man hat diesen Tibeter, also es gibt dann gibt es eben, dadurch entsteht dieser ethnische Konflikt. Er ist aber selber überzeugter Kommunist und er hat halt, das fand ich persönlich an dem Buch am spannendsten, dass er sich selber quasi immer als Übersetzer wahrgenommen hat. Also er hatte das Gefühl...
Also als Vermittler.
Genau, Vermittler. Ja. Als Vermittler zwischen diesen beiden Welten. Er hatte das Gefühl, er müsste den Kommunisten, die dann in Tibet waren, tibetische Kultur erklären, damit sie da nicht alles kaputt machen und gleichzeitig auch mit den Tibetern effektiv kommunizieren, damit sie den Tibetern eben Kommunismus erklären können. Gleichzeitig hat er eben das Gefühl gehabt, dass er selber irgendwie diese Aufgabe hatte, den Tibetern Kommunismus zu erklären und ihnen beizubringen, warum es gut für sie ist. Und er ist selber auch... Er ist selber auch lange im Gefängnis gewesen. Und das ist eben sehr spannend, weil er diese Einstellung, die sich, also wenn man, also jetzt rückblickend, wenn ich nochmal daran zurückdenke, wie das Buch anfing, das ist quasi was sich durch das ganze Buch durchzieht. Und das ist auch eine Einstellung, die er bis zum Ende nicht verloren hat. Er war auch am Ende nach seiner Gefangenschaft, als er dann wieder frei war.
Wann war das circa? Also
ich glaube, es war während der Kulturrevolution.
Okay.
Also in den späten 60ern, ja. Und er ist tatsächlich dieses Jahr gestorben, im Februar, oder ich glaube im März. Ich glaube, er ist im März gestorben.
Okay.
März dieses Jahres. Also ist noch nicht so lange her. Und er hat tatsächlich bis zu seinem Tod hat er sich immer wieder sehr deutlich zu der chinesischen Politik gegenüber den ethnischen Minderheiten geäußert. Das heißt, obwohl er eben diese Überzeugung hatte, dass das eigentlich, also es eine gute Sache ist, was die Kommunisten machen, hat er immer gesagt, er hat oft so diese Einstellung gehabt, naja, guck doch mal, was die wirklich geschrieben haben. Ihr müsstet das eigentlich so machen. Ihr müsstet eigentlich so mit den Tibetern umgehen. Und damit hat er sich halt natürlich nicht nur Freunde gemacht. Und deswegen, insofern ist er halt in diesem gesamten Tibet-China-Kontext, finde ich, eine sehr interessante, sehr spannende Person. Und er war halt immer an den Orten, wo gerade wichtige Dinge passierten zwischen Tibet und China. Und deswegen ist es halt spannend, in diesem Buch diese Geschichte so ein bisschen nachzuverfolgen. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Liest sich auch extrem gut, noch besser als das andere Buch, definitiv.
Ja.
Aber ja, sorry, ich habe abgelenkt.
Nee, ist okay, ist ja gut. Also, das ist ja schon mal schön, dass man sieht, dass es zu dem Thema auch so unterschiedliche Ansätze gibt. Und gerade so Einzelschicksale sind ja meistens ziemlich spannend.
Ja, definitiv.
Das ist fast jedes Thema.
Und das ist halt einfach echt so ein tibetischer Kommunist. Also, allein als ich davon gehört habe, dachte ich, okay. Spannend.
Ja, allein, dass man so idealistisch bleibt als Kommunist durch die Sowjetzeit und den Maoismus hindurch, ist ja schon mal beeindruckend. Und dann auch noch als Tibeter.
Ja, aber ich glaube, wenn du wirklich von der ganzen Sache überzeugt bist, wenn du davon überzeugt bist, dass du es richtig verstanden hast, dann kannst, ich glaube, es ist durchaus möglich, dass du glaubst, dass sie es halt nicht immer nicht richtig verstehen und dass dann immer so ein Tacken fehlt. Und er hat halt wirklich, insofern ist halt wirklich sehr, also für Phunwang wirklich sehr,
Fundamentalist?
Nein, er hat halt nicht aufgegeben. Also er hat ein unheimliches Durchhaltevermögen, weil er anstatt aufzugeben, hat er halt immer weiter versucht, es den Leuten zu erklären und irgendwie verständlich zu machen. Das fand ich, also das ist halt irgendwie das Spannende daran. Aber klar, dass man idealistisch bleibt durch den großen Sprung nach vorne und die Kulturrevolution, das ist.
Es geht ja nicht nur um den Glauben an die Idee an sich, sondern auch eben um zu sehen, ob die Menschen das überhaupt verwirklichen können.
Aber vielleicht ist das halt das Spannende, dass eben, oder die Grundlage dessen, dass halt diesen fundamentalen Glauben hat, dass es verwirklicht werden kann.
Das ist schon sehr spannend.
Genau. Aber ja, lies dieses Buch, würde ich sagen. Nach dem Podcast.
Ja. Du hast es ja leider nicht hier rumstehen, oder?
Nein, tatsächlich nicht.
Ja.
Sonst legt sich Nils jetzt gleich in eine Ecke. Okay.
Da musst du jetzt einfach noch mehr erzählen.
Oh Gott.
Genau. Ja. Also, dann fangen wir mal an. Gibt's denn was zu sagen vor dem Zweiten Weltkrieg? Möchtest du da was zur Geschichte Tibets loswerden?
Ja.
Was?
Nils, du bist so ein guter Interviewer.
Ich weiß.
Es gibt eine Geschichte, eine Legende über die Beziehung zwischen Tibet und China, die auch heute wieder an Bedeutung gewinnt und deswegen ganz spannend ist. Das ist die Geschichte von einem tibetischen König. Sein Name war irgendwas mit G, wie die meisten. Songtsen Gampo. Songtsen Gampo war ein tibetischer König Ende des 7. Jahrhunderts, wo 680, 690, so um den Dreh. Und er hat eine chinesische Prinzessin geheiratet, Wenxiang. Und das war damals, also die Gründe dafür sind so ein bisschen undurchsichtig. Also es gibt zwei Versionen, warum er das gemacht hat. Die Chinesen sagen, Songtsen Gampo war so angetan von der chinesischen Kultur, dass er unbedingt die chinesische Kultur und Zivilisation nach Tibet holen wollte. Und hat deswegen eine chinesische Prinzessin geheiratet, die tibetische Version ist, Songtsen Gampo wollte sein Reich ausweiten und um ihn zu beruhigen und zu beschwichtigen, haben die Chinesen ihm eine Prinzessin zur Frau gegeben. Es gibt sogar eine Version, das ist so eine, die irgendwie so ein bisschen dazwischen liegt, die besagt, die Chinesen haben extra eine Frau, die irgendwie so eine entfernte Cousine von jemandem mit königlichem Blut war, zur Prinzessin gemacht, extra damit er sie heiraten konnte und sie keine von den wirklichen Prinzessinnen weggeben mussten.
Das klingt irgendwie realistisch.
Ja, das hab ich mir da auch gedacht. Also es ist wohl tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt war Tibet militärisch ziemlich stark und hat eben tatsächlich die Ausweitungskriege geführt. Und es ist wohl irgendwie natürlich so oft so eine Version zwischen den beiden, so ein bisschen, man weiß es natürlich nicht ganz genau. Aber so ein bisschen das Destillat ist halt tatsächlich, hat Songtsen Gampo eben Ausweitungskriege geführt. Es kann aber sein, dass er die auch größtenteils vor allem an Chinas Grenzen geführt hat, um China eben nervös zu machen und um eben tatsächlich diese Allianz zu kriegen und zu formen. Aber ob das wirklich war, weil er die chinesische Zivilisation so beeindruckend fand, ist halt die andere Frage. Es ist gut möglich, dass da vor allem Machtgedanken mit reinspielten. Und die Sache ist eben, hat dann eben diese Prinzessin geheiratet. Und das ist mittlerweile eben ein Politikum, weil die beiden Länder damals natürlich getrennt waren. Sie hatten getrennte Herrscher. Aber deswegen, also die chinesische Regierung spinnt es halt so ein bisschen heutzutage. Es gibt da jetzt Filme zu und Theaterstücke, die in Tibet aufgeführt werden. Das ist jetzt eine Geschichte, die immer wieder hochkommt, in der sie dann eben sagen, guckt mal, wie weit die Geschichte von China und Tibet zurückgeht. Eigentlich gehören wir schon so lange zusammen, seit dem 7. Jahrhundert. Wir haben uns immer schon gemacht, die beiden haben sogar geheiratet. Und dann geht es halt auch noch so ein bisschen weiter so von wegen, dass die Prinzessin Wenxiang irgendwie die Zivilisation wirklich nach Tibet gebracht hätte und dass die Tibeter nur wegen ihr gelernt hätten zu schreiben und eine Schriftsprache hätten. Und dass sie den Buddhismus nach China, die Religion, ich glaube tatsächlich auch, dass sie irgendwie den Buddhismus mit beeinflusst hätte und so. Das ist die chinesische Version. Was historisch wahrscheinlicher ist tatsächlich, dass Songtsen Gampo ein extrem fortschrittlicher Herrscher war. Und die Wissenschaft und die Künste wohl sehr gefördert hat. Und deswegen diese Zeit war tatsächlich eine Zeit des Wachstums, also des Wachstums in jeder Hinsicht für Tibet. Und aus Historikersicht wird, soweit ich das verstanden habe, eher davon ausgegangen, dass das wegen Songtsen Gampo war und weniger wegen Wenxiang, weil er eben tatsächlich diese Sachen wirklich gezielt angestrebt hat. Und das hört sich halt ja auch so an, als ob er jemand ist, der wirklich genau wusste, was er tat. Deswegen halte ich es persönlich auch für wahrscheinlicher, dass diese Heirat mit einer chinesischen Prinzessin mehr aus diesen Machtgedanken erwachsen ist als aus dieser Ehrfurcht. Das hört sich unwahrscheinlich an für mich. Aber es ist eben was, was heutzutage als Propagandamittel tatsächlich benutzt wird. Das muss man echt sagen. Aber ja, das ist so. Das ist halt echt weit hinten. Also es ist aber auch halt vor allem nicht wegen der tatsächlichen Auswirkungen relevant, sondern eben
wegen, es wird halt aktuell noch herangezogen.
Genau, wegen dessen, was aus der Geschichte mittlerweile gemacht wird. Das ist dann immer ganz spannend zu sehen. Haben wir sowas in Europa eigentlich irgendwie, wo man so sagt, man geht jetzt 1000 Jahre zurück und beziehen uns irgendwie da drauf noch? Weil das ist ja so eine Tendenz, die man in China, also die es in China durchaus öfters gibt.
Das ist eine gute Frage. Wenn, dann hat man sich ja eigentlich immer auf die Griechen bezogen oder auf die Römer. Aber ich glaube noch mehr halt geistesgeschichtlich noch mehr auf die Griechen.
Ja, aber niemand würde jetzt noch sagen, aber also niemand würde sich, also man bezieht sich da geisteswissenschaftlich irgendwie drauf, aber nicht wirklich im Sinne von, wir bewegen uns jetzt noch in der Tradition dessen, was die noch gemacht haben. Nee.
Das war ja eigentlich, na, das war die Weimarer Klassik, die sich da auf die Griechen berufen hat.
Hm.
Aber und auf die Antike als Ideal, aber sonst ist das seitdem doch relativ abgeschwächt, würde ich sagen. Also ich weiß auch nicht, ob es das nochmal gegeben hat. Mir fällt das, also die Romantik war dann die Abkehr davon und danach im 20. Jahrhundert haben die Nazis halt wieder irgendwelchen Kult gemacht mit allem möglichen Scheiß, aber dass da wirklich sich nochmal jemand hingestellt hätte und gesagt hat, hier vor 1000 Jahren, da war das ja so und so und weiter von der Vogelweide, nicht, dass ich wüsste.
Aber es ist halt auch irgendwie spannend zu sehen, weil vor, ich meine, das ist 1300 Jahre her und da war diese Konstellation China-Tibet nicht so vorhanden wie heutzutage, aber die beiden Länder in ihren Grundzügen, also China sah komplett anders aus als heutzutage und auch Tibet sah anders aus, aber die beiden Länder gab es halt schon und die haben halt irgendwie Dinge miteinander getan. Das ist schon irgendwie faszinierend, weil in Europa war ja, also gerade Deutschland eigentlich wirklich vorhanden. Das fand ich schon interessant, definitiv. Ja, aber dann neuere Geschichte? Oder wollen wir erst drüber reden, wo Tibet eigentlich liegt?
Das können wir auch noch kurz sagen, ja.
Also, weil
also eine Karte wird auf jeden Fall auch in den Shownotes sein an dieser Stelle. Grundsätzlich ist China ja sehr groß, um das mal so zu sagen.
Nein.
Und wenn wir jetzt hier mal auf eine richtig praktische Karte, die an der Wand hast, gucken, dann sehen wir, dass Tibet im Südwesten Chinas liegt. Und ich würde mal sagen, ein Zehntel der Fläche Chinas
einnimmt. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja,
vielleicht auch ein Neuntel, maximal ein Achtel. Also, um es nochmal ohne Zahlen auszudrücken, es ist ein sehr, sehr großer Teil Chinas, wenn man nur die reine Fläche betrachtet.
Das Spannende ist ja auch, dass es zusammen mit Xinjiang noch ein signifikanterer Teil Chinas ist. Also das, tatsächlich sind Xinjiang, so auf der Karte ist Xinjiang, Tibet und die innere Mongolei, also alles Regionen, die von ethnischen Minderheiten dominiert sind, traditionell, und die nicht, also die bei weitem nicht traditionell immer zu China gehört haben, sind die größten Provinzen Chinas, soweit ich das gerade sehe. Ist mir so tatsächlich noch nie aufgefallen. Aber ja, Tibet ist im Südwesten Chinas.
Wobei wir jetzt, wenn wir eben, um die Unterscheidung vielleicht auch gleich anzuführen, wenn wir jetzt gerade von Tibet gesprochen haben, dann reden wir von der heutzutage existierenden autonomen Provinz Tibet.
Ja, autonome Region Tibet.
Die politische Region Tibet und nicht die kulturelle oder sprachliche oder ethische Region Tibet. Sondern das, was heutzutage Tibet heißt und zu China gehört.
Ja. Genau, aber, ja, das ist halt nochmal wichtig. Das ist tatsächlich wichtig zu wissen. Das ist so mein erster Aha-Moment gewesen, als ich in diesem Seminar saß. Weil Tibet tatsächlich traditionell aus drei Regionen besteht. Also die eine heißt Kham, die andere heißt Amdo. Das sind beides Regionen, die sich außerhalb der autonomen Region befinden. Kham und Amdo sind größtenteils in den chinesischen Provinzen Sichuan und Qinghai. Also heutzutage sind sie eben in diesen Provinzen. Und das sind eben auch, und in die dritte Region ist Yuzhang. Und das ist das heutige, das ist eben die heutige autonome Region Tibet. Und was das Spannende ist, dass diese drei Regionen, also das ist nicht nur irgendwie willkürlich, dass man diese drei Regionen benennt, sondern diese drei Regionen haben eine unterschiedliche Kultur, Und diese drei Regionen haben unterschiedliche Sprachen. Also sie sprechen alle ein anderes Tibetisch. Und das ist nicht gegenseitig verständlich. Also wenn jemand aus Amdo nach Lhasa geht, was in Yuzhang ist, also in was wir heute allgemein als Tibet unter Tibet verstehen, der wird die Leute nicht verstehen, wenn er wirklich Tibetisch spricht. Und es gibt auch kein irgendwie Hochtibetisch. Natürlich gibt es irgendwie so ein bisschen eine leichte Dominanz des Yuzhang-Dialekts, aber das so ein Hochtibetisch gibt es nicht, dass irgendwie die Dialekte so zusammenbringt wie im Rest von China, dass man sagt, man hat halt so Chinesisch. Ja. Nur die Schriftsprache ist gleich. Das ist es ist ganz spannend, weil es eine Parallele zum Chinesischen tatsächlich ist, wo man ja auch extrem viele Dialekte hat, aber die alle eigentlich theoretisch gleich geschrieben werden.
Was für eine Schrift verwenden die?
Tibetisch.
Tibetisch. Also das ist eine komplett eigene Schrift?
Ja, Tibetisch hat eine eigene Schrift.
Weißt du, ob es da Anlehnungen dann gibt an Sanskrit oder so?
Mit Sanskrit auf jeden Fall verwandt, aber ich weiß nicht, zu welchem Grad.
Aber heutzutage halt auch eher weit davon entfernt.
Weiter, definitiv, ja. Also definitiv, es ist definitiv eine eigene Schriftsprache auch.
Ja.
Es ist halt, ich meine, ja, natürlich haben die Regionen sich gegenseitig beeinflusst, gerade weil es da viel Handelsverkehr gab.
Mhm.
Genau, das ist noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist gerade. Wir haben ja eben über Zhongzhankampo und Wensheng geredet.
Ja.
Das ist mir
also den,
genau, den
alten König in Tibet mit seiner chinesischen
Prinzessin. Genau, der chinesische Prinzessin geheiratet hat. Und die chinesische Regierung argumentiert ja so ein bisschen so von wegen, naja, der hat ja eine chinesische Prinzessin geheiratet, das heißt, ihr seid eigentlich schon lange Chinesen. Der hatte aber nicht nur eine Frau, er hatte auch mehrere Frauen aus Indien, also weil Tibet da ja auch eine gemeinsame Grenze hat. Das heißt, man könnte genauso gut sagen, dass eigentlich alle Tibeter Inder sind. Und da auch zwischen Tibet und Indien gibt es eben schon extrem lange einen kulturellen Austausch, der das Land und die Sprache und Schrift eben deutlich beeinflusst hat. Das heißt, das ist wieder sowas, wo nicht nur China, halt auch andere Regionen. Aber genau, ja, das ist wichtig zu wissen zur autonomen Region Tibet. Und das ist auch eine Situation, das sollte man auch auf jeden Fall wissen, wenn man das Ganze historisch betrachtet. Eigentlich können wir jetzt in die 50er Jahre quasi springen.
Können wir, ja.
Weil das ist halt sinnvoll, darüber zu reden in dem Zusammenhang. Weil nämlich in den 50ern gab es dann ja tatsächlich etwas, was als Tibet wahrgenommen wurde. Also ob das jetzt ein Land war oder nicht und ob das ein unabhängiger Staat war, da war man sich nicht so sicher. Das war ja auch gerade, das war gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in der League of Nations, was ist da der deutsche Name? In der Union der Nationen?
Die Vorgänger von
Genau, der Vorgänger der Vereinten Nationen.
Es war bestimmt nicht Liga der Nationen, aber deshalb bleiben wir bei League of Nations.
Okay, in der League of Nations wird Tibet auf jeden Fall nicht drin. Und die Vereinten Nationen hatten sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Die hatten nach dem Zweiten Weltkrieg und mit ihrer Gründung und mit dem Koreakrieg und so viel zu viel zu tun. Das heißt, der wirkliche Status von Tibet in den 50ern war ein bisschen unklar. Es gab aber auf jeden Fall einen Unterschied zwischen China und Tibet. Also Tibet war schon irgendwie eine Entität, ein Land, das da irgendwie alleine vor sich hin existierte.
Ja.
Und dieses Tibet damals umfasste nur Yuzhang. Also die beiden Regionen Kham und Amdo waren Teil Chinas. Das heißt, da haben wir schon mal einen Split zwischen verschiedenen Regionen Tibets, der halt auch danach dann historisch eine Rolle spielte, weil du halt den kulturellen Unterschied hattest, das ist ein Sprachunterschied.
Mhm.
Und dann hattest du halt auch den Unterschied, dass die beiden einfach komplett, also die Regionen haben halt auch in den Jahren vor der Invasion durch China eine ganz andere Geschichte durchlebt. Also da gibt es halt deutlich Unterschiede.
Genau, und nur noch mal kurz als Wiederholung. Wenn wir jetzt in die 50er Jahre springen, dann ist 1949 am 1. Oktober der Bürgerkrieg zwischen den Republikanern und den Kommunisten in China zu Ende gegangen.
Nennt man die Republikaner auf Deutsch?
Nein, das habe ich jetzt gerade gesagt, um es einfach zu machen, weil niemand weiß, was Kuomintang oder Kuomintang ist.
Also ich kenne es als Hauptbezeichnung Nationalisten.
Ja, ja.
Ja, es ist,
ja, stimmt schon, ja.
Also Nationalisten,
Kommunisten also, eigentlich. Ja, ja.
Genau.
Ich finde, nationalistisch ist halt eine schlechte Abgrenzung, weil die Kommunisten ja genauso nationalistisch waren. Aber
ja, aber es ist ja.
Alles.
Also es ist, ja. Ja,
ja, ja, ja. Jedenfalls Bürgerkrieg. Die Kommunisten haben gewonnen, die Nationalisten sind nach Taiwan geflüchtet und die Kommunisten hatten dann unter Mao eben ab 1949 dann eben auch sofort den Plan, die noch verlorenen Provinzen auch einzunehmen. Also das war definitiv auf der Tagesordnung ganz weit oben, eben Taiwan einzunehmen, Tibet, und das war es eigentlich. Alles andere hatten sie zu dem Zeitpunkt schon. Aber eben diese Machtausdehnung war definitiv noch geplant. Und das eben nochmal so voraus, wenn wir jetzt einspringen in diese Zeit.
Genau. Und man muss sich, das ist halt auch das, was ich mit den verschiedenen Regionen meinte, man muss sich halt bewusst machen, dass die, eigentlich muss man noch ein Stückchen weiter zurückgehen, nämlich was vor dem Bürgerkrieg war. Also, erstmal hat ja, wann, in welchem Jahr hat der Kaiser abgedankt? In welchem Jahr wurde die Republik
gegründet? Das war 1911.
1905 war
die erste. 10. Oktober, ja. 1911. Genau, 19. Weil das sieht man, wenn man in Taiwan ist, dann die rechnen manchmal noch mit dem ab ihre Jahreszahlen, ab dem Gründungsdatum der Republik, und das ist der 10.10.1911.
Das ist sehr verwirrend.
Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige gedacht. Wenn es falsch sein sollte, steht das nachher in den Journals.
Ich hoffe mal, keine von den Professoren hören uns hier zu.
Ja, ich hoffe auch nicht. Das könnte aber sein. Jedenfalls,
genau, also wir hatten, das heißt, wir
hatten, du wolltest zurückgehen.
Genau, ja. wir hatten die Gründung der Republik, und danach ging es halt bei weitem nicht immer gut. Also es gab dann die Invasion durch die Japaner, also in den späten 30ern, also noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wie wir ihn in Europa oft wahrnehmen. Und zu Großteilen dieser Zeit hatte die Kuomintang, also hatten die Nationalisten, die die Regierung gerade stellten, tatsächlich bei weitem nicht die Kontrolle über das gesamte Land. Also es war eine Zeit, in der China tatsächlich von den Machtkonstellationen her eher so ein bisschen an das Deutschland in der Feudalzeit erinnerte, wo du quasi eine zentrale Regierung hattest, die theoretisch die Macht hatte, aber die einzelnen Provinzen von so Kriegsherren kontrolliert wurden, die irgendwie mit der Regierung so ein bisschen verhandelten oder mit ihr nicht verhandelten. Aber wenn sie es nicht taten, hatte die Regierung oft auch kein Druckmittel, also keine Möglichkeit, da irgendwas durchzusetzen oder so. Also wir sprechen wirklich nicht über einen zentralisierten Staat, der irgendeiner zentralen Kontrolle unterlag. Und das haben eben die ethnischen Tibeter in den Regionen Kham und Amdo auch deutlich zu spüren gekriegt. Die haben diese ganze wechselhafte Geschichte halt mitgemacht. Die ganze Sache mit Kaiser abgedankt und dann die ganzen kleinen Scharmützel zwischen uns unterschiedlichen Gruppen, ganz verschiedene Kriegsherren, und dann natürlich der Bürgerkrieg. Erstmal die Invasion durch die Japaner noch und dann natürlich der Bürgerkrieg am Ende. Das ist halt alles, was worunter die gelitten haben, während Yuzhang, also heutiges Tibet, davon weitgehend unberührt geblieben ist tatsächlich. Die waren da schon ihr eigenes Land,
faktisch. Autonom und deswegen auch ein bisschen ab vom Schuss.
Ja.
Also nicht autonom, sondern ja, doch nee, autonom es, auch, aber halt ein anderes Land.
Genau, und es war ein anderes Land. Von dem Ganzen Land
wirklich nicht berührt.
Genau. Also das ist auch ganz spannend zu sehen, finde ich, weil man daran sieht, dass selbst zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region, dass es da halt Länder gab, deren Grenzen nicht klar, also ja doch, die Grenzen waren die relativ klar definiert, aber es ist halt nie, also du kannst halt rückblickend nicht wirklich sagen, was die für einen Status hatten. Also weil so Völkerrecht und sowas ist halt, etablierte sich danach alles erst. Und ja, das Land war halt irgendwie da und so faktisch gesehen hatten sie da halt irgendwie die Kontrolle. Das ist halt ein Riesenunterschied von den Grenzen, die dann eben in Europa gezogen wurden, zur gleichen Zeit, wo ja sehr klar war, wo welches Land begann und welches aufhörte, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem man dann wieder entschieden hatte, wer wo die Kontrolle hat.
Er ist das Lothringen Ping-Pong.
Genau so. Genau, das war die Situation 1951. Man muss dazu noch wissen, dass Tibet, also Yuzhang, soll ich einfach Tibet sagen oder soll ich weiter Yuzhang sagen?
Naja, du, wenn du Tibet sagen willst, müsstest du ja eigentlich sagen, autonome Region.
Kommt ja darauf an, wie du Tibet definierst.
Ja, aber wenn du Yuzhang meinst.
Yuzhang meine, wäre es die autonome Region.
Genau,
aber man tendiert ja dazu,
danach hast Tibet, du ja gerade gefragt. Das,
genau.
Ja.
Man tendiert ja dazu, es Tibet zu nennen, weil das ist mittlerweile so die Bedeutung.
Du könntest ja einfach mal, wir sollten wahrscheinlich das Wort groß vermeiden. Vielleicht müssen wir es halt immer mit sagen. Einmal das kulturelle Tibet und einmal das die Provinz Tibet.
Die Region.
Ich weiß nicht, die Region. Es ist halt, der Kulturraum Tibet ist dann vielleicht, umschließt dann alle drei Provinzen.
Genau.
Um das jetzt mal so zu definieren, nach fast 30 Minuten. Kulturraum Tibet, alle drei Provinzen. Und wenn wir nur Tibet sagen, dann meinen wir die heutige autonome Region Tibet.
Genau. Weil ich glaube, es ist verwirrend, wenn man immer Yuzhang sagt.
Ja.
Genau, aber...
So machen wir es. Ja, was ist noch wichtig?
Genau, wichtig ist, dass das damalige Tibet, das war ja damals der Staat Tibet damals, war tatsächlich noch eine feudale Gesellschaft. Also das war nicht irgendwie modern oder sowas und war weit von dem entfernt, selbst was im chaotischen China eben passiert. Also China war tatsächlich ja zu dem Zeitpunkt alles andere als organisiert. Aber Tibet steckte, das muss man tatsächlich sagen, von den gesellschaftlichen Strukturen her noch im tiefsten Mittelalter. Und es gab eben eine Herrschaftsklasse, die eine Adelsklasse, die das gesamte Land irgendwie dominierte und beherrscht. Und es gab sehr undurchsichtige Mechaniken, wie man dann da auswählte, wer jetzt als nächstes irgendwelche Positionen innehatte. Und deswegen ist eben auch der Dalai Lama so eine wichtige Figur, weil er dieses ganze System war eben religiös geprägt. Also die Intellektuellen Tibets waren tatsächlich die buddhistischen Mönche, das waren die belesenen Leute, das waren die Leute, die eben wirklich gebildet waren, die eine Bildung überhaupt genießen konnten.
Mhm.
Und gleichzeitig gab es eben diese Adelsklasse. Und der Dalai Lama ist ja sowohl ein religiöser Titel, aber in der Zeit war es eben auch noch ein politischer, also und es ist, ja, das ist halt umstritten, aber es ist halt auch ein politischer Titel eigentlich.
Ja.
Das heißt, da war nicht nur das Oberhaupt quasi, also der Oberhaupt des Buddhismus kann man auch nicht sagen. Aber er hat halt einen extrem hohen Rang im Buddhismus.
Ja.
Und das bedeutete auch, dass er quasi ein Äquivalent in der politischen Welt Yuzhangs, also des Staates Tibet, innehatte.
Ja. Wir können ja einfach mal halbwegs neutral Rang sagen.
Mhm.
Also er ist quasi der ranghöchste Mönch im tibetischen Buddhismus.
Ja.
Und andererseits eben dadurch auch eine sehr ranghohe Person in der Politik. Welches Tibet? damals dann ja eigentlich nur
Yuzhang.
Tibets, ja.
Genau, Yuzhang. Tibets,
ja.
Genau. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich an dem Buch...
Ja, das wäre jetzt noch meine Frage, falls ich da schon einhaken. Wahrscheinlich sollte ich hier schon einhaken, sonst redest du wieder so viel. wie ist denn das Verhältnis gewesen, dann kannst du dazu was sagen, also zwischen dann eben dieser religiösen Schiene, die sehr wichtig war, die auch irgendwie eben dann ja auch politische Geltung hatte und dieser Adelsklasse.
Das war quasi das Gleiche.
Das war quasi das Gleiche.
Genau, das war halt eine Herrschaftsklasse.
Also es war jetzt nicht so, dass die einen Herrscher irgendwie doof und feudal waren und die Religiösen dann manchmal gesagt haben, sei doch lieb zu den Menschen, sondern das war schon halt so alles so ein
Mischmasch. Ja, es gab auch wohl tatsächlich Positionen, die so ein bisschen was von heutzutage, also von heutigen bürokratischen Positionen haben, wo du irgendwie Gouverneur einer bestimmten Region bist oder General eine bestimmte Region beherrschst. Aber die wirklich wichtigen Positionen, das war auch alles irgendwie religiös konnotiert.
Mhm.
Und eben, also mit diesem Adel dann sehr verwachsen alles.
Also wie in Deutschland nach Luther quasi.
Ja, nee, deswegen sagt, also wirklich, wir würden sagen, tiefstes Mittelalter.
Ja, Mittelalter ist halt, ne, 600 bis 900 nach Christus in Europa. Und Luther ist halt das ist das Problem, aber was sagt man da? Altertum passt auch nicht. Frühe Neuzeit.
Weit, weit weg.
Dieses Ding nach der Renaissance und vor der Aufklärung. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Ihr wisst circa, was Luther gewirkt hat.
Mein Geschichtslehrer würde sich im Grabe umdrehen wahrscheinlich.
Ja, vielleicht hat er dich einfach nicht gut genug gelehrt. Da gibt es ein schönes chinesisches Sprichwort. Wenn der Sohn nichts lernt, ist der Vater schuld. Das sollte man kleinen Kindern nicht beibringen.
Definitiv nicht.
Okay, aber zurück zum Thema.
Genau, ich wollte eigentlich noch was sagen.
Ja, genau.
Um nochmal diesen Unterschied zwischen den Regionen Kamedamdo und Yuzhang zu illustrieren. Das fand ich ganz spannend in diesem Buch Tibetan Revolutionary, also ein tibetischer Revolutionär. Dieser Mensch, Pyunhwang, ist halt, der kommt aus, er kommt entweder aus Kam oder aus Amdo. Ich glaube, er kommt aus Kam. Ich bin mir ziemlich sicher, er kommt aus Kam. Und er ist dann aus irgendeinem Grund... er ist dann, weil er politisch verfolgt wurde, nach Yuzhang gegangen. Also in das Land Tibet damals. Und er ist eben dahin gegangen und Er kam aus einem Teil des Landes, wo ein Kriegsherr die Region quasi komplett autoritär beherrschte und alles kontrollieren konnte. Das heißt, sein Leben war schon ziemlich scheiße. Mhm. Und das war alles sehr, also die Tibeter fühlten sich halt unterdrückt von den Han-Chinesen schon damals. Aber als er nach Tibet gegangen ist, dachte er, ach du Scheiße, wie kann es sein, dass dieses Land sich in so einem Zustand befindet? Also er ist tatsächlich hingegangen und hat diese verkrustete, langsame, feudale Gesellschaft gesehen und konnte sich halt, er hat es halt tatsächlich nicht verstanden. Also selbst für ihn als ethnischen Tibeter war es halt ein Schock, in dieses Land zu kommen, dass selbst, also das halt auch für ihn unheimlich rückständig wirkt und weil er halt auch eben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen gesehen hat und wie quasi die Leute in den unteren Klassen behandelt wurden. Das fand ich halt interessant, weil es eben diesen krassen Unterschied wirklich illustrierte und auch die Situation, in der sich Tibet damals befand. So allein vom gesellschaftlichen Niveau her. Und auf internationalem Niveau, spielte dann halt während der Invasion eine Rolle, war Tibet quasi auch komplett isoliert. Sie hatten halt nie irgendwie sich in irgendwie Weltpolitik angemischt oder so, sondern hatten wirklich ihr Ding so gemacht.
Ja.
Und bisher hatten sie auch mit niemandem Probleme gehabt. Das heißt, es war auch nie irgendwie wichtig gewesen. Sie hatten
das ideale Opfer einer Invasion. Ja.
Tatsächlich, ja. Sie hatten halt so ein bisschen Verbindung mit Indien und über Bande wohl auch Kontakte mit Großbritannien. Aber das waren anscheinend wirklich die einzigen Länder, die irgendwie wirklich wussten, was in Tibet, also annähernd irgendwie Tibet verstanden haben. Leute hatten, die vielleicht ein bisschen Tibetisch konnten. Also das ist schon, also man muss sich halt echt bewusst machen, wie isoliert dieses Land war. Sie haben halt ihr eigenes Ding durchgezogen. Und wenn du in den späten 40ern eine feudale Gesellschaft hast, das ist echt was man sich oft nicht bewusst macht. Das ist auch wieder eins der Dinge gewesen, wo ich dachte, okay, wow. Spannend.
Ja.
Ja. Noch Fragen?
Also die wird immer. Nein, dann sind wir jetzt im Jahr 51.
Genau, wenn man Chapter mal setzen.
Mach mal besser. Und diesmal nicht wieder alle löschen. Hoffentlich werde ich jede Folge drauf rumhaken.
jetzt macht er sich eine Notiz.
51. War dann plötzlich was los in der feudalen Gesellschaft?
Erstmal nicht direkt in der feudalen Gesellschaft. Ja, also, sie haben sich ein bisschen aufgeregt. Also tatsächlich hat die PLA Tibet ja nicht in einem Schwung, also genau, PLA, People's Liberation Army, also Volksbefreiungsarmee.
Mhm. Dein Deutsch, so gut.
Kann ich trotzdem PLA sagen?
Ja, du kannst PLA sagen. Wir haben ja gerade etabliert, was es ist. So funktioniert das. Man sagt, was etwas ist, dann verwendet man die Abkürzung.
Aber es ist ja eigentlich ein deutscher Podcast.
Ach, Deutsch, Schmolz. Wir können auch auf Englisch weiterreden.
Hatten wir nicht eigentlich den ganzen Podcast mit dem Anspruch gestartet, ein deutscher Podcast über Asien zu sein?
Ich glaube, wir hatten ihn ganz ohne Anspruch gestartet, sonst hätten wir nicht gestartet. Aber, nein.
Stimmt, sonst hätte ich... Okay. Also, okay, Moment, sonst lieber nicht...
Fokus.
Man muss dazu sagen, dass Nils vor der Episode mehrere Minuten lang kein Wi-Fi hatte und dann bestimmt 5 Minuten lang damit verbracht hat, aus klassischen Buchtiteln dem Wort Wi-Fi irgendwie schlechten Wortspiele zu machen.
Ich habe es nicht nur versucht, ich habe es auch geschafft.
Okay, die Wortspiele
hast du gemacht. Ja. Okay, ja. Das würde ich rausschneiden, wenn ich die Muse hätte, an der Folge rumzudoktoren. Jedenfalls, 51, die PLA, die macht jetzt Dinge. Denn du wolltest gerade sagen, dass die PLA Tibet nicht von jetzt auf nachher mit Invasion eingenommen hat und dann war alles gut für die VR China, sondern schrittweise.
Genau, also sie haben quasi an den Ecken, wie man das so macht bei einer Invasion, haben sie halt an den Ecken und Kanten angefangen und haben sich dann quasi so vorgearbeitet und waren lange auch gar nicht direkt in Yuzhang oder in Tibet eben, sondern mussten halt auch erstmal durch diese anderen Regionen durch. Und man war quasi in einer Situation, in der die PLA schon wichtige Regionen, also wichtige Randregionen Tibets eingenommen hatte und dann quasi so ein bisschen da stand. Und da wird es eigentlich richtig interessant, weil das ist auch was ich echt nicht wusste. Das war tatsächlich gar nicht mal eine militärische Invasion, was da passiert ist. Also klar, es hat mit der militärischen Invasion angefangen und dann stand die PLA da und beide Seiten wussten, wenn die PLA jetzt weitermacht, hat Tibet keine Chance, weil sie halt einfach keine Armee hatten, die irgendeine Chance gegen die chinesischen Soldaten gehabt hätte. Und Was deswegen eben passierte, ist, dass man nach längerem Hin und Her eine Delegation von Tibetern nach Beijing geschickt hat. Und dann haben sich eben diese Tibeter in Beijing mit den Vertretern der Kommunistischen Partei hingesetzt und mit denen verhandelt, wie es weitergehen soll. Mhm. Und das ist auch eine ziemlich spannende Geschichte, weil diese Abgesandten hatten zum Beispiel eigentlich nicht die Befugnis, irgendeinen Vertrag oder so zu unterschreiben. Mhm. Das heißt, sie sollten eigentlich wirklich nur verhandeln. Man kann sich jetzt schon denken, dass sie natürlich am Ende einen Vertrag unterschrieben haben. Und den sie halt eigentlich nicht hätten unterschreiben sollen. Mhm. Und eine der Hauptforderungen der tibetischen Regierung war eben auch, dass sie gesagt haben, okay, was immer ihr macht, die Unabhängigkeit Tibets steht nicht zur Debatte. Also Tibet soll ein unabhängiges Land bleiben, soll unabhängig von China bleiben. Und was unabhängig bedeutet, ist natürlich auch eine Definitionssache. Aber einer der wichtigsten Punkte für die tibetische Regierung war eben in dieser Hinsicht, dass kein chinesisches Militär in Tibet stationiert werden darf.
Mhm.
Also es war so einer der
Hauptpunkte. Also eigentlich schon recht strikte Vorgaben, in Anführungszeichen, von tibetischer Seite aus.
Das ist halt das Ding, also von der Regierungsseite aus, aber halt faktisch Vorgaben, also die eigentlich unerfüllbar waren.
Ja. Also ich meine, also die VR China nicht akzeptieren würde.
Genau, so. das war tatsächlich klar. Und das ist eben das Interessante, weil es ist ein bisschen unklar, was tatsächlich genau die Situation war dann in Beijing. Man hat relativ viele Dokumente von den Verhandlungen selber und man weiß, was da vor sich gegangen ist. Aber man weiß halt natürlich nicht, was in den Köpfen der Leute vorgegangen ist. Also wenn man sich die Transkripte so ein bisschen anschaut, dann hat man schon den Eindruck, dass die tibetische Delegation oft in vielen Fällen ein bisschen naiv war tatsächlich und oft nicht wirklich die Bedeutung der Dinge verstanden hat, die dort entschieden wurden. Mhm. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass sie mit Vertretern eines Teils der Kommunistischen Partei geredet haben, der für interne Angelegenheiten der VR China zuständig war. Das heißt, sie haben von vorne, sie haben halt nicht mit dem Außenminister oder so geredet oder mit dem Verteidigungsminister, sie haben mit jemandem geredet, der für Probleme innerhalb der VR China zuständig ist und für ethnische Angelegenheiten. Wo halt schon klar war, das war halt einfach eine total klare Botschaft, die KP China sagte halt, wir gehen sowieso davon aus, das ist ein internes Problem, das hat irgendwas mit uns in unserem Land zu tun. Mhm. Was halt, also es ist halt schon ein ziemlich klares Zeichen, würde ich mal sagen, so diplomatisch gesehen, aber in der Diplomatie hatte Tibet tatsächlich wenig Erfahrung zu dem Zeitpunkt und das hat da zum Beispiel keiner gemerkt. Und im Endeffekt war das, also die Vereinbarung, die dann dabei herausgekommen ist, die 17-Punkte-Vereinbarung, oder 17-Point-Agreement, war tatsächlich im Wesentlichen das, was die chinesische Regierung vorgegeben hat. Also es gab viele Punkte, über die lange diskutiert wurde. Eine Sache ist zum Beispiel, die Tibeter bekamen halt diese Version vorgelegt. Und weil die Kommunisten ja gerade das neue kommunistische Vokabular quasi eingeführt hatten, gab es bei der Übersetzung halt total viele Diskussionen, weil man nie wusste, wie man das ins Tibetisch übersetzen sollte. Es gab auch viele Punkte, wo die Tibeter dann auch nicht genau wussten, was diese kommunistischen Wörter, also sie konnten sie übersetzen, aber das bedeutete halt nicht, dass sie die Implikationen dieses Wortes genau verstanden haben. Ja. Also zum Beispiel, es gab ein Wort, mit dem die Kommunisten Tibet eben benennen wollten und dieses Wort hatte halt quasi die Bedeutung, dass es wirklich ein untergeordneter Teil der VR China waren. Das hatte nichts irgendwie mit Eigenständigkeit oder so zu tun. Und das sind so Sachen, die der tibetischen Delegation dann eben nicht bewusst waren. Aber long story short, die tibetische Delegation hat dieses 17-Point-Agreement, diese 17-Punkte-Vereinbarung unterschrieben, obwohl sie dazu nicht befugt war. Eins. Zwei, haben sie nicht mit ihren eigenen Namensstempeln gestempelt, weil du ja in China damals nicht unterschrieben hast, sondern du hast ja deinen Namensstempel gehabt, wo der Name eingraviert wird, damit gestempelt. Und das ist, glaube ich, mittlerweile sogar, das weiß man sicher, dass sie nicht ihre eigenen Stempel dabei hatten. Das heißt, es wurden dann extra Stempel gemacht, damit sie diese Vereinbarung stempeln konnten.
Also nochmal ein Punkt, wo man sieht, dass sie eigentlich gar nichts hätten unterschreiben sollen.
Und was halt auch ein Punkt ist, wo man sagt, naja, vielleicht waren sie ja irgendwie, also man sieht halt auch, dass die chinesische Regierung wahrscheinlich wirklich Druck gemacht hat.
Mhm.
Und also genau den Punkt gibt es noch. Und eine interessante Sache über den Inhalt der 17-Punkte-Vereinbarung ist eben, dass sie tatsächlich Tibet erstmal einen relativ guten Status noch zugestand. Also einen Status, der weit von dem entfernt ist, wo Tibet sich heutzutage befindet. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Also in der 17-Punkte-Vereinbarung stand zwar zum Beispiel drin, dass ein Vertreter der Kapuchiner auf jeden Fall in Tibet sein wird und dass chinesische Militär dort stationiert wird. Aber es wurde Tibet auch Autonomie in vielen politischen Angelegenheiten zugestanden. Es wurde Tibet zugestanden, dass bestimmte Dinge nicht verändert werden würden, dass der Status des Dalai Lama nicht angefasst werden würde und auch, dass Religionsfreiheit in Tibet vorherrschen würde weiterhin. Mhm. Also es gab dort tatsächlich viele Dinge, wo sich eben, denke ich mal, auch die Delegation eben dachte, naja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an, auch wenn wir das jetzt eigentlich nicht unterschreiben dürften, denken wir, also glauben wir, dass es gut wäre, das heißt, wir machen das jetzt einfach mal und dann gucken wir eben von da. Und genau, das ist diese Sache mit der 17-Punkte-Vereinbarung.
1951.
Genau. Aber das war nicht das Einzige, was passierte, weil gleichzeitig ging diese ganze Sache mit den internationalen Verhandlungen auch. Weil da es dann eben zu dem Zeitpunkt die Vereinten Nationen gab es auch Tibeter, die gesagt haben in der Regierung, naja, lasst uns zur UN gehen und die fragen, ob sie uns helfen können, weil das sollten sie eigentlich tun, weil sie die Leute sind, die für Frieden sind und sie sollen uns vor der chinesischen Invasion schützen. Mhm. Problem ist tatsächlich, dass die Tibeter eben, wie schon erwähnt, keine diplomatischen Beziehungen hatten, sie waren komplett isoliert. Ja. Und das heißt, sie hatten halt auch irgendwie keine Kontakte. Sie waren kein Mitglied der UN, sie wussten nicht, wie das System funktioniert, sie verstanden das System tatsächlich nicht und mussten sich wohl wirklich Hilfe von einem indischen Diplomaten holen, um überhaupt einen Antrag für die UN zu schreiben, indem sie halt diesen Antrag stellten, dass ihr Fall quasi in der UN verhandelt wird, weil sie niemanden hatten, der gut genug Englisch sprach. Ja. Also in der Regierung das. Und das ist halt schon eine ziemlich krasse Sache. Das heißt, sie haben eben probiert, diesen Fall vor die UN zu bringen. Das hat nicht wirklich funktioniert, weil zur gleichen Zeit eben der Koreakrieg vor sich ging und niemand wirklich China verärgern wollte. Also man hat halt sowieso schon diese Front da hinten und man wollte sich dann nicht noch irgendwo einmischen, wo China ohnehin schon sagte, naja, das sind sowieso unsere eigenen Angelegenheiten. Und außerdem war es so, dass man ein Mitglied der UN brauchte, das quasi diesen Antrag sponsort. Also man brauchte jemanden, der sagt, okay, wir setzen ein Mitglied der UN, das sagt, wir setzen diesen Punkt auf die Tagesordnung. Mhm. Das heißt, die tibetische Delegation war, soweit ich mich erinnere, tatsächlich in New York. Ist das in New York? Ja.
Ja, ja.
Die waren tatsächlich in New York und haben halt darauf gewartet, dass dieser Punkt irgendwie auf die Tagesordnung kommt. Und es war eben so, dass die Inder die einzigen waren, die wirklich irgendwie Beziehungen zu Tibet gehabt hatten. Das heißt, man hat sich natürlich erst an die gewandt. Die Inder wollten aber A, keinen Stress mit China und waren auch B, davon überzeugt, dass sich das alles schon wieder regeln würde. Also, oder erledigen würde. Sie waren halt so, ach, das wird alles nicht so schlimm, stellt euch mal nicht so an. Mhm. Passt schon mit China, die werden euch dann nichts Schlimmes antun.
Und jetzt sind die Briten auch wieder losgeworden. Ja.
Und genau, apropos Briten, die hatten halt auch, das ist halt so der zweite Staat gewesen, der irgendwas hätte machen können. Und die Briten haben halt so gesagt, ja nee, wir halten uns dann ganz an Indien, weil Indien sind die da meistens zu sagen haben. Das heißt, wir machen nichts, ohne dass Indien irgendwas macht. Mhm. Und dann gibt es eben eine Depesche von einem britischen Diplomaten, der sagt, naja, wir würden uns gerne in eine Position begeben, in der wir quasi nicht in irgendeine Ecke gedrängt werden können und eine Position, in der wir nichts wirklich tun müssen.
Mit anderen Worten, nichts.
Genau. Ja. Also sie waren sich des Problems bewusst, aber sie haben versucht, sich irgendwie so zu positionieren, dass sie auf keinen Fall irgendwas wirklich machen müssen und irgendwem helfen müssen. Mhm. Und letztendlich, das ist halt einer der Fun Facts über die britische, ich glaube, das ist möglicherweise mein Lieblings-Fun Fact über die britische Geschichte, dass El Salvador dann letztendlich diesen Antrag der Tibeter gesponsert hat und die haben auch eine Draft Resolution geschrieben. Wie sagt man Draft Resolution? Den Entwurf für eine Resolution. Mhm. Eine Resolution, den sie eben vor die UN gebracht haben. Und der hat wohl tatsächlich einige sehr unangenehme Fragen aufgeworfen. Also das war halt eigentlich ein Thema, wo man sich so stillschweigend darauf geeinigt hat, dass man darüber nicht redet. So, wir haben da, also es ist halt echt, man wollte sein, also Mann sind in diesem Fall die USA. Die USA wollten wirklich sämtliche Kraft darauf fokussieren, irgendwie, dass man sich jetzt mit Korea auseinandersetzt und das vom Tisch bekommt. Und Tibet war da eine unbekommene Ablenkung. Mhm. Und das haben die Tibeter eben auch zu spüren bekommen. Und das finde ich ganz spannend, weil das eben historisch was ist, worüber heute niemand mehr redet. Mhm. Also wenn über Tibet geredet wird, dann ist das Narrativ im Westen tendenziell, oh Gott, die bösen Chinesen haben Tibet besetzt. Mhm.
Und nicht die neutralen Westler haben nichts getan.
Ja, genau. Also, ja. Also nicht so, die Westler hatten wichtigere Dinge zu tun, haben sich da nicht eingemischt. Obwohl sie um Hilfe gebeten wurden. Mhm. Also das kann man ihnen jetzt nicht, also das kann man.
Das ist heutzutage nicht mal mehr nötig. Aber gut.
Es würde auch, also das ist halt auch witzig, weil damals wären sie noch in der Lage gewesen, irgendwas zu tun. Mhm. Heute, also nie, also damals gab es ja die Möglichkeit.
Ja.
Heute würde niemand mehr irgendetwas tun. Also nicht, wenn du einen isolierten Staat, also wenn du einen isolierten Staat wie Tibet hättest, der nichts mit der internationalen Gemeinschaft zu tun hat. Und China dich jetzt einfach einnehmen würde. Und der Staat liegt sowieso schon so halb in China drin.
Ostukraine.
Ja. Aber genau, also niemand würde China verändern wollen. Also ich finde Hongkong ein gutes Beispiel.
Mhm.
Also es ist eine andere Situation, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Da würde sich auch niemand einmischen. Das ist so, das finde ich von der Perspektive her ganz spannend.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, zur gleichen Zeit, war das denn wirklich gleichzeitig oder war das eher noch nach der Akzeptanz dieser Verträge
in der Nee, das war tatsächlich gleichzeitig, weil diese Situation, in der eben die PLA-Truppen quasi sehr nah, also an den Grenzen und zwar teils schon in Tibet drin waren, zog sich extrem lange hin, also wirklich über Wochen und Monate. Und in dieser Zeit fanden halt einerseits die Verhandlungen in Beijing statt und andererseits versuchte eben die tibetische Regierung rauszufinden, was ihre Optionen sind.
Okay.
Und nachdem die 17-Punkte-Vereinbarung abgeschlossen war, da wusste der Dalai Lama wusste halt schon Bescheid und die tibetische Delegation war auf dem Weg zurück von Beijing nach Lhasa. Das heißt, es war ein unglaublich kleines Zeitfenster.
Mhm.
Und ich glaube, es waren die Amerikaner. Die Amerikaner haben tatsächlich via Indien mehrere Nachrichten an den Dalai Lama geschickt, weil sie sich dieser Situation bewusst waren und sie haben gesagt, gebt bekannt, dass ihr diese Vereinbarung ablehnt. Gebt öffentlich bekannt, dass das nicht rechts ist, dass die nicht das Recht hatten, diese Vereinbarung zu unterschreiben, dass diese Vereinbarung ungültig ist.
Mhm.
Und das ist halt wieder sowas, wo diese ganzen feudalen Strukturen durchkommen, weil diese nur ganz wenige Leute durften wirklich direkt mit dem Dalai Lama reden. Das heißt, von vielen dieser Nachrichten ich glaube, das war die CIA, die es gemacht hat, bei vielen dieser Nachrichten wusste die CIA nicht mal, ob der Dalai Lama sie überhaupt bekommen hat. Es gab dann letztendlich, haben sie es wohl irgendwie geschafft, jemanden direkt zum Dalai Lama zu schicken, der mit ihm gesprochen hat. Also man ist sich mittlerweile relativ sicher, dass er die Nachricht gekriegt hat irgendwann. Aber letztendlich wurde die Vereinbarung von der tibetischen Regierung anerkannt. Und natürlich sind die tibetische Regierung und der Dalai Lama zwei unterschiedliche Entitäten.
Mhm.
Aber letztendlich ist es wohl so, dass wenn der Dalai Lama gesagt hätte, wir lehnen das jetzt ab, hätte die Regierung das abgelehnt. Aber das ist halt sowas tatsächlich, das ist ein Punkt, wo man nicht weiß, was da passiert ist. Also man weiß nicht, was genau die internen Mechanismen in der tibetischen Regierung waren, die dafür gesorgt haben, dass diese Vereinbarung letztendlich akzeptiert wurde. Weil das hat auch rechtlich, also es ist halt ein Riesenpunkt, so wenn sie das damals abgelehnt hätten, klar, dann wäre es eine komplett andere Situation gewesen, rechtlich gesehen. Sie hätten halt irgendwie noch einen Hebel gegen die Chinesen gehabt.
Also haben die USA quasi damals auch schon so langfristig gedacht, dass sie gedacht haben, wir ärgern die Kommunisten jetzt gerade in Korea, aber dann in 10 Jahren, dann wieder in Tibet? Oder was genau war da dann der Grund für die USA, doch irgendwie mit der CIA da ein bisschen mitzumischen?
Nee, ich glaube, dass einmal dieses Niveau UN, das ist halt noch ein ganzes Stück höher als das, was die einzelnen CIA-Leute da gemacht haben. Aber in der CIA gab es ja Leute, die für die einzelnen Regionen abgestellt waren. Das heißt, die waren dann eh damit befasst und wussten, was da vor sich ging. Und haben eben versucht, die amerikanischen Interessen dort zu vertreten. Und von daher ist es nichts, was irgendwie... Also mich persönlich überrascht es nicht. Also sie waren halt irgendwie so, wussten, dass da irgendwie was vor sich ging und haben sich da so eingemischt.
Mhm.
Aber sie haben sich eben nicht auf höchster Ebene eingemischt, wo es wirklich was geändert hätte. Sie haben eben versucht, die tibetische Regierung in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Mhm.
Aber nicht so... Also nicht, sie haben nichts getan, was wirklich den Tibetern geholfen hätte.
Ja.
Und ich denke mal, das war auch eine Situation, in der es natürlich 1000 Stimmen gab, wo die Hälfte gesagt hat, lehnt es ab, und die Hälfte gesagt hat, lass die Chinesen rein, damit wir unsere Ruhe haben.
Mhm.
Also... Ich glaube, das muss man sich schon so vorstellen. das finde ich halt, also ich finde das halt krass, das ist auch was, was ich in diesem Buch The Dragon in the Land of Snows extrem gut beschrieben finde, weil sich Tseling Chakya halt immer nur auf diese Dokumente bezieht. Und man hat halt, du hast halt all diese ganzen Dokumente, die alle in diesem winzigen Zeitraum, also wirklich, also für geschichtliche Verhältnisse, es ist ein unheimlich kurzer Zeitraum, der in diesem kurzen Zeitraum datiert sind, wo du halt siehst, was da alles vor sich ging an verschiedenen Ecken und Enden und wie dann letztendlich diese Situation zustande gekommen ist, in der Tibet dann Teil von China wurde. Mhm. Aber das, und genau, und daraufhin, nachdem der Dalai Lama gesagt hat, okay, wir machen nichts, also, weil eine Ablehnung der Vereinbarung hätte halt nur bedeutet, sie hätten verhindern müssen, dass die Chinesen, die sowieso schon auf dem Weg nach Lhasa waren, dass sie dorthin kommen.
Mhm.
Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen nichts, das heißt, es ist so ein bisschen dieses stillschweigendes Einvernehmen. Also so, sie haben es halt dann akzeptiert und dann kamen die Chinesen eben nach Lhasa und dann kamen mit den chinesischen Vertretern eben auch die Soldaten und die Armee. Und so ist Tibet tatsächlich dann letztendlich besetzt worden. Das heißt, es war...
Ohne Waffengewalt.
Genau, es gab Waffengewalt, aber es war dabei weitem kein Krieg oder so, nur das Land irgendwie komplett überzogen und dann eingenommen wurde nach vielen Kämpfen. Es hat sehr viel Diplomatie-Fu irgendwie gewesen.
Ja, also es gab ja, wo ich das gelesen hatte, eine Schlacht irgendwann am Anfang bei... Wie hieß die Stadt? Naja, es gab jedenfalls eine Schlacht, 51 glaube ich auch noch, woraufhin, was dann eben auch eben diesen ursprünglichen Druck aufgebaut hat, für die Tibeter nach Peking zu kommen, für diese Verhandlungen und die, was wir gerade beschrieben haben oder du gerade beschrieben hast, dieser Einzug dann der Chinesen nach Lhasa zusammen mit der Armee, der war dann ja wohl, so wie ich das verstanden habe, friedlich.
Genau, das war alles friedlich, da gab es keine Kämpfe mehr. Ich glaube, die Schlacht, da war wie so oft irgendein Fluss involviert, glaube ich sogar. Mhm. Und ich meine, aber da will ich jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Ich meine, dass eine der Städte, die eingenommen wurde, die sehr bedeutend war, Kamdova oder sowas. Es ist halt, ich fand das immer verwirrend, weil es war ein Name, der sich irgendwie anhörte wie eine Mischung aus den beiden Gebieten, die nicht Yuzhang sind.
Ja.
Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgucken und in den Shownotes aufschreiben. Nils schreibt das jetzt alles mit.
Mhm. Ganz old fashioned.
Ja, weil tippen würde ja Geräusche machen.
Ja, und wir haben kein gutes Mikro. Das sind die First World Kompromisse im Leben.
Das sind die Hints, wie uns über Flatters freuen. Und uns auch den letzten, die wir
letzten... Für bessere Stifte. Geräuscharm auf hochwertigem Papier.
Wir haben uns aber die letzten auch über Flatters gefreut, das muss man tatsächlich sagen. Aber genau, das war es tatsächlich so 51. Also, was da im Wesentlichen Dingen passiert ist. Wir haben auch recht schon viel geredet.
Ja, ich weiß. Also 51, Ende 51, Zwischenstand. Tibet hat die Konditionen der VR China akzeptiert, aber noch ist alles sind halbwegs shiny happy people. Es gab noch keinen Krieg, der Dalai Lama ist noch nicht im Exil und nicht ideal, aber
stabil. Und in Tibet ging es auch, am Anfang tatsächlich war es noch also relativ okay. Aber es fing, also die Spannung fing halt schon extrem früh an. Also es ging zum Beispiel damit los, dass es in Tibet, ich glaube in Tibet gab es, in Lhasa gab es zwei Autos. Eins davon gehörte dem Dalai Lama, eins davon gehörte irgendeinem anderen hohen, hochrangigen Politiker. Und die Generäle der PLA kamen halt mit ihren riesigen, also mit ihren Armee-Trucks dahin und so und sind dann irgendwie durch die Straßen gefahren. Und es gab halt unheimlich viele Clashes, also Konfrontationen irgendwie zwischen der PLA und den normalen Tibetern. Das heißt, diese Konflikte und die Gewalt zwischen den beiden Gruppen fing halt wirklich direkt am Anfang an. Und das ist auch wieder was man, finde ich, in diesem Buch von in diesem Pyunhwang über der Tibetan Revolutionary, dass man da sehr gut sieht, wo er halt wirklich selber beschreibt, wie er das wahrgenommen hat, weil Pyunhwang ist, dieser Tibeter, eben mit der PLA nach Lhasa gekommen und hat, er war Teil der Besatzer, aber Tibeter. Mhm. Und hat wahrgenommen, wie dieser Clash eben stattfand. Und wenn er diese Sachen beschreibt, dann merkt man ihm so ein bisschen die Verzweiflung an, weil er da so steht. Und das ist halt dieser Moment, in dem er denkt, die PLA versteht nicht, was sie da tut. Und gleichzeitig verstehen diese einfachen, groben Soldaten auch die Ideale nicht, für die sie eigentlich kämpfen, für die sie einstehen sollten. Das heißt, theoretisch war, gab es halt eben diese Konditionen, aber das hieß lange noch nicht, dass die irgendwie on the ground, also wirklich da vor Ort komplett eingehalten wurden. Was halt passiert, wenn du eine Armee in einem Land hast? Also die Soldaten werden nicht immer tun, was du von ihnen erwartest. Mhm. Und Menschen sind nicht immer nett. Das ist halt genau die offizielle Situation, blieb dann erstmal einige Jahre die gleiche, aber es gab halt auf jeden Fall Spannungen, weil das sollte man auch wissen, um dann zu verstehen, wie es dann weitergeht, glaube ich.
Genau. Und wie man das, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört hat, geht es nicht ganz so gut weit. Nämlich springen wir jetzt in das Jahr 1959.
Ja.
Oder noch ein bisschen davor.
Bisschen früher. Also es gab halt, es gab auf jeden Fall 56 bis 57 schon, ich glaube sogar bis 58, also auf jeden Fall in den späten 50ern, kurz vor 59 gab es auf jeden Fall schon Aufstände in Kham und Amdo, große Aufstände wirklich, in denen sich bewaffnete Tibeter gegen die Kommunisten erhoben haben, die dann aber größtenteils alle gewaltsam niedergeschlagen wurden und bei denen Lhasa sich dann oft nicht so ganz klar offiziell positioniert hat, aber wo sie dann doch schon Leute hinschickten, die dann irgendwie letztendlich die Rebellen unterstützt haben. Mhm. Und die US-Regierung hat ja ihre Rebellen natürlich auch unterstützt. Das heißt, da gab es dann schon Ende der 50er erste große Probleme. Und weil es eben in Teilen wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände dann gab in Kham und Amdo, gab es eben auch viele Flüchtlinge, die letztendlich nach Lhasa und in die umliegenden Regionen geflohen sind. Das heißt, da hat man dann auch mitbekommen, dass es alles nicht so gut lief. Und man merkt ja auch selber, dass es in Lhasa, dass es Probleme gab. Mhm. Und dass es alles nicht so funktionierte, wie man das erwartet hatte. Und deswegen kam es dann eben 1959 auch zu Aufständen in Lhasa selber. Und das ist halt auch eine ziemlich komische Geschichte gewesen, weil die Details weiß ich tatsächlich auch nicht genau. Aber es gab wohl irgendwie, die groben Linien sind, dass die chinesische Militärregierung, die in Lhasa war, also ein Offizieller dort, irgendein Offizier hat den Dalai Lama zu irgendeiner Performance eingeladen von einer Tanztruppe. Und das war alles irgendwie ein bisschen komisch, weil die Bedingungen, die daran geknüpft haben, merkwürdig waren. Erstmal war der Ort irgendwie komisch, weil es irgendein Militärhauptquartier war, wo er eingeladen werden sollte. Dann hieß es noch irgendwie, ja, nee, deine Bodyguards bringst du meinem Leben nicht mit und wir halten das alles geheim und niemand soll davon wissen. Wir sorgen schon für deine Sicherheit. Das war so, wenn du das dem höchstrangigen Politiker eines Staates sagst, den du so quasi besetzt hast, dann, also es hört sich halt tatsächlich merkwürdig an. Also soweit ich weiß man tatsächlich nicht, was da die Pläne waren, aber es hört sich halt so an, als ob sie ihn irgendwie festnehmen wollen. Ja. Und deswegen haben sie es halt natürlich geheim gehalten. Und das Ding ist, es ist dann halt rausgekommen, kurz vorher. Und daraufhin gab es dann eben auch in Lhasa selber riesige Proteste, und wirklich Menschenmassen, die sich irgendwie da auf die Straßen begeben haben und für die Sicherheit des Dalai Lama und gegen die chinesische Besatzung eben demonstriert haben. Und das kumulierte dann alles in dieser Flucht des Dalai Lamas ins Exil nach Indien und in der kompletten Niederschlagung dieses Aufstandes. Und das war der Punkt, an dem wirklich eine quasi zu dem Zeitpunkt eine Militärdiktatur dann in Tibet errichtet wurde, eine komplette Militärherrschaft. Also zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, 17 Punkte, ist uns alles egal, macht uns hier keinen Stress, wir setzen das jetzt alles durch. Wir haben es 8 Jahre lang probiert, irgendwie nett zu sein. Das ist euer Dank. Jetzt reden wir mal Tacheles. Mhm. Also das ist so wirklich ein bisschen das gewesen, was dann passiert ist. Und allein dadurch, dass der Dalai Lama eben geflohen ist, hat er natürlich auch ein politisches Statement gesetzt. Ja. Also das war seine Aussage, okay, das ist nicht in Ordnung, ich stimme dem nicht mehr zu, was ja 51 noch so sein Standpunkt gewesen war, zumindest das, was offiziell durchkam. Und gleichzeitig war ihm auch bewusst, dass er wahrscheinlich nicht nach China, nach Tibet zurückkommen würde. Also das.
Ja, ist natürlich auch so eine Kapitulation erstmal, dass man.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, einerseits eine Kapitulation, aber andererseits eben auch das erste Mal diese klare. Dieses klare, okay, das ist nicht, also.
Ja, auch eine Abgrenzung.
Ja, genau. Es ist so ein Zwischending irgendwie. Und die muss auch damals schon bewusst gewesen sein, weil er war ja in dieser Situation, er hatte im Endeffekt sich ja, er hatte ja die Regeln der chinesischen Regierung befolgt 8 Jahre lang. Mhm. Und sah dann, dass er trotzdem wahrscheinlich in Gefahr war und irgendwie getötet oder festgenommen werden sollte. Und ich glaube, wenn du das bemerkst, dann ist dir auch klar, dass du nichts tun. Selbst wenn du selbst durch so ein Verhalten dich in Gefahr begibst, einfach nur durch deine Position und den Rang, den du hast, dann weißt du halt auch wahrscheinlich, dass du keine Optionen hast.
Weißt du, ob er geflohen ist, quasi während der Aufstand da so im Gange war und alles gerade so ein bisschen,
soweit ich weiß schon, ja,
im Umbruch war, oder erst so quasi kurz vor Ende, als es schon richtig mies aussah?
Ach, also er war auf jeden Fall während der Aufstände, aber ich glaube, bevor dieser Clampdown.
Ja, der,
also dieser Crackdown irgendwie.
Ja. Vielleicht wäre es noch ein schönes deutsches Wort. So ein Thema deutscher Podcast.
Also bevor die chinesische Regierung wirklich angefangen hat, hart
vorzugehen. Der Eingriff.
Halt. Genau.
Ja, weil das härtere Durchgreifen.
Genau, aber einer der Gründe für das härtere Durchgreifen war natürlich auch, dass der Dalai Lama geflohen
war. Okay.
Also das waren halt alles Ereignisse, die so
kumulierten.
Ja, und halt in einem kumulierten. Ja? Kulminieren, ja.
Culminated, ja, kulminieren. Ja.
Aber das floss alles so ein bisschen ineinander und es war wohl alles ein ziemlich großes Chaos. Allein auch diese Flucht, das war halt auch, niemand weiß wirklich, was da passiert wäre bei dieser Vorstellung, vor diesem Tanz und dieser Theatertruppe.
Mhm.
Niemand weiß es wirklich. Und es kann auch sein, dass es irgendwie total harmlos gewesen wäre, aber es hört sich einfach nicht so an.
Mhm.
Von daher ist es schon, ich finde es total interessant.
Ja.
Aber ja, da haben dann eigentlich, das ist so geschichtlich das Wesentliche, weil da an dem Punkt stehen wir jetzt. Also an dem Punkt stecken wir jetzt halt immer noch fest. So, also.
Also seitdem gab es auch keine weiteren großen Aufstände oder sonstigen Unruhen.
Unruhen gab es schon.
Ja, aber
halt nichts. Nichts, was wirklich politisch aber seine Situation geändert hätte. Es gab in den späten 80ern quasi parallel zu kurz vor Tiananmen auch nochmal andere Aufstände. Und es gab 2008, das haben einige vielleicht mitbekommen, große Aufstände, wo 2008, das war ja auch kurz vor den Olympischen Spielen in Beijing, wo wir hier, wenn man aus dem Fenster guckt, den Olympischen Park sieht.
Gerade nicht, aber dazu kommen wir später.
Und das war halt einfach ein ungünstiger Zeitpunkt für China. Und es gab tatsächlich viele politische Äußerungen vor den Olympischen Spielen. Es wurde auch mehrmals zum Boykott der Olympischen Spiele aufgerufen. Und während dieses Fackellaufs im Vorhinein, der dann ja durch verschiedene Länder geht, gab es unheimlich viele Proteste für Tibet und diese ganzen Free-Tibet-Sachen. Und das war alles sehr unschön für die chinesische Regierung. Aber dann gab es eben im gleichen Jahr ein riesiges Erdbeben in Sichuan, also in Zentralchina. Und da gingen dann die Proteste tatsächlich unter. Also mit diesem großen Unglück war dann irgendwie, war dann einfach das große Thema. Und gerade weil auch tibetische Regionen betroffen waren. Wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, würde man wahrscheinlich sagen, dass die Chinesen was mit den tektonischen Platten gemacht haben.
Die haben so viele Menschen, sind einfach alle auf einmal gesprungen.
Oh.
Ja, okay. Schlechte Witze seit. Nein, aber passiert halt. Allzu oft würde ich mal sagen, dass politisch relevante Themen durch Naturkatastrophen oder politisch vielleicht nicht so relevante Themen verdrängt werden. Da kann man halt nichts machen.
Ja, wobei das halt schon.
Ist ja nicht nur in China so. Also mir fallen jetzt gerade keine Beispiele ein, aber gibt's ja immer wieder.
Na, in dem Fall war es halt einfach. Es war tatsächlich einfach schlechtes Timing. Mhm. Also so zynisch es klingt, darüber zu reden, bei so vielen Toten, aber. Es wäre interessant zu wissen, wie die ganze Situation sich entwickelt hätte, wenn dieses Erdbeben nicht passiert wäre, weil die Tibeter tatsächlich dann deutlich mehr Druck hätten machen können. Das finde ich ganz spannend. Und es war natürlich gleichzeitig, hat die chinesische Regierung es natürlich wieder so gedreht, dass es alles gewaltsame Proteste sind und die ganzen Tibeter alle böse Dinge tun und Chinesen verletzt wurden und solche Sachen.
Zwei Fragen. Es ist dann aber heute nicht so, dass es in Xinjiang, also ne, im Nordwesten, in der großen Uiguren-Provinz, werden ja auch äußerst viele Han-Chinesen angesiedelt, um da irgendwie auch eben die Minderheit noch zu unterdrücken, wie soll man das sagen, noch mehr in die Minderheit zu
verdrängen.
Also
sie sind ja aufs Ganze gesehen eine Minderheit, aber nicht in ihrer, also sie waren lange keine Minderheit in ihrer eigenen Region, jetzt sind sie es.
Also um eben auch diese Region irgendwie han-chinesischer zu machen. Ich weiß nicht genau, was da der Sinn ist, aber passiert sowas in Tibet auch, dass man irgendwie sagt, Leute, geht nach Tibet, da ist schön
frische Luft? Ich glaube, es ist nicht so extrem wie in Xinjiang, Aber es ist auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob es so systematisch war, aber es ist auf jeden Fall auch etwas, was ganz stark passiert ist. Und ich glaube, das ist also gerade am Anfang war es auf jeden Fall auch von der chinesischen Regierung gewollt und gezielt betrieben. Also das ist auch immer wieder was, wo die Tibeter sagen, naja, unsere Städte verändern sich alle und alles wird han-chinesischer und Laser erkennt man nicht mehr wieder und solche Sachen.
Darf ich nochmal einen schlechten Witz machen? Handrifizierung. Okay.
Ja, dann lass es. Der war tatsächlich gut.
Zweite.
Okay, da musst du keine 10 Quatsch sein.
Zweite Frage. Wie ging es denn dann mit dem Dalai Lama weiter? Also wenn der 59 nach Indien ins Exil geflohen ist, was ja so gemeinhin bekannt ist, also das Datum nicht unbedingt, aber dass er eben im Exil lebt, ist das denn immer ganz unproblematisch verlaufen? Also hat Indien gesagt, ja, komm mal her, China finden wir ja doof, ist voll gut, wenn du hier bist, bleib mal hier, mach dein Ding, also Buddhismus finden wir toll. Und er wohnt da einfach und es gibt ja auch eine Exilregierung.
Ja.
Machen die Dinge? Sitzen die da nur rum? Also weißt du da irgendwie was genau? Weil ich meine, das ist natürlich okay, der Dalai Lama im Exil, aber macht der was außer irgendwie Vortragsreisen oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist kannst du da
also ist mit, sagen? Er ist mittlerweile auch von seinen politischen Ämtern zurückgetreten. Also er hat klar gesagt, dass er diese feudale Struktur, weil das muss, also Tibet ist ja in diesem feudalen Zustand quasi eingefroren und diese tibetische Regierung, The Kashag, existiert ja nur noch in der Theorie und kontrolliert dieses Land halt nicht mehr wirklich. Aber theoretisch hatte der Dalai Lama seine politische Position aufgegeben und gesagt, ich möchte diese Macht nicht mehr und eigentlich sollte es eine Demokratie sein. Und ich glaube, es gibt sogar Wahlen. Das müssten wir auch nachgucken. Aber ich meine, das hat mal jemand erwähnt. Aber es ist halt auch irgendwo hoch irrelevant, weil diese Regierung tatsächlich keine Macht hat. Also die gibt's halt und die verhandeln irgendwie immer Dinge und sie tun halt irgendwie auch Dinge in der Region in Indien, in der sie sind. Und sie haben oft Geldprobleme. Also gerade am Anfang mussten sie halt wirklich um Geld betteln und hatten oft keines. Und auch die amerikanische Regierung hat dann irgendwie größere Spenden an den Dalai Lama gegeben. Und die Sache mit Indien ist, dass Indien wohl schon von den frühen 50ern, dann, obwohl sie sich halt in der UN nicht für Tibet eingesetzt haben, haben sie immer gesagt, oder haben sie lange dann gesagt, so ja, aber wenn der Dalai Lama kommen will, dann kann er irgendwie kommen. Also da gab es immer wieder so Andeutungen, du kannst ja das und das machen. Die USA haben, glaube ich, ähnliche Signale gesendet. Das heißt, es war auch ein ziemliches Diplomatie-Fu, wo dann, also als der Dalai Lama nach Indien gegangen ist, war für ihn, er wusste ganz klar, dass er da aufgenommen werden würde und dass er keine Auslieferung fürchten musste. Also solange sich die politischen Umstände nicht radikal ändern.
Dann kann ich noch eine Anmerkung einwerfen. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Dadurch, dass Tibet ja damals noch zurückständig war, muss man das ja immerhin auch irgendwie der VE China anrechnen, dass es zumindest mal ziemlich gut ins Konzept einer kommunistischen Partei passt, eine feudale Region zu befreien. Also dass es nicht irgendwie so rein bodenschätztechnisch war oder sonst irgendwie Macht, sondern das passt wirklich ziemlich gut ins Konzept zu sagen, wir haben jetzt hier das Land eingenommen, dann zeigen wir jetzt nochmal der Welt, was wir können und befreien hier dieses rückständige feudale Land und machen hier jetzt schön Kommunismus. Also das passt immerhin sehr gut ins Konzept. Das war jetzt nicht nur so ein böse Religion oder blöde Tibeter. Also das war jetzt bestimmt nicht das noble Motiv, mit dem sie da eingezogen sind, aber das passt zumindest politisch sehr gut.
Ja, das war ja auch natürlich die Propaganda. Also das ist ja immer noch das, was die chinesische Regierung sagt. Sie sagen, seid uns dankbar, wir haben euch von dieser blöden Feudalherrschaft befreit. Ja, wir haben Tibet ins 20. Jahrhundert gebracht durch unsere Entwicklungspolitik. Freut euch darüber, dass wir hierher gekommen sind und seid uns da. Das ist tatsächlich was man öfters hört. Was ich auch von Chinesen höre, die, also zum Beispiel von einer Kommilitonin von mir, die spricht unheimlich gut Englisch, studiert in Europa, studiert an einer westlichen Universität, sagt aber ja, die Tibeter sollen mal nicht so undankbar sein. Ja, also, und das Ding ist ja tatsächlich, es ist ja so eine Halbwahrheit. Also tatsächlich hat die Regierung, ja, also in wirtschaftlicher Hinsicht, die chinesische Regierung, man weiß nicht, wie es mit der tibetischen Gesellschaft weitergegangen wäre. Man weiß nicht, wie lange sich diese starre Struktur noch erhalten hätte. Es ist möglich, dass es bis in die 80er Jahre oder so da geblieben wäre oder länger. Das weiß man halt tatsächlich einfach nicht. Ein anderes Argument für die Invasion Tibets war, dass man das Land von den imperialistischen Einflüssen befreien wollte.
Standard-Marxismus.
Genau.
Ja.
Aber es gab tatsächlich Gründe dafür, weil es Beziehungen zwischen den Nationalisten und Tibetern gab. Also die Nationalisten hatten wohl irgendwie halt auch ihre Figuren und so in Tibet. Das war halt, obwohl es eben ein eigenes Land war, in einer gewissen Weise war anscheinend schon so ein bisschen chinesischer Einflussraum. Also da hat man sich irgendwie, man hatte da seine Leute. So muss man sich das vorstellen.
Ja, allein durch irgendwie, was waren es denn bis dahin dann? 1500 Jahre Verbreitung des Buddhismus im chinesischen Kulturraum. Allein schon deswegen ist da halt das Verhältnis immer sehr eng gewesen, denke ich mal. Also ich weiß nicht genau, wie das immer ausgesehen hat mit dem Austausch irgendwie zwischen tibetischem Buddhismus und dem in der heutigen VR China, aber da wird schon was gegeben haben.
Ja, da kann ich aber tatsächlich auch nichts zu sagen.
Also da brauchen wir dann angefangen. Einen Buddhismus-Experten, keinen Politikwissenschaftler.
Genau. Wir sollten uns einfach immer unsere Experten heranholen, die sich die ganzen Fragen beantworten können, auf die wir die Antworten nicht wissen.
Ja, sobald wir das Equipment haben. ja, gibt es denn dann noch Punkte, die man da jetzt abhaken muss? Also heutzutage Dalai Lama immer noch im Exil, ohne politisches Amt. 2008 kleinere Aufstände.
Ja, schon relativ, also schon ziemlich groß, nicht? Also ja, auf keinen Fall irrelevant. Also ja, kleinere trifft es nicht richtig.
Ja, ist immer die Frage, wie man das sieht.
Also in der tibetischen Gesellschaft hat es einen sehr tiefen Einschnitt hinterlassen.
Okay.
Das ist ein Meilenstein irgendwie. Also zum Beispiel, ich musste für mein Seminar eine Hausarbeit über tibetische Literatur schreiben. Und da ist es halt tatsächlich ein Ereignis, mit dem sich extrem viel beschäftigt wurde. Also weil das wirklich, es hat die Situation nicht unbedingt verändert, wenn dann zum Schlechteren. Aber es ist halt eine Zeit gewesen, in der eben nochmal ein Aufstand, also es war ja das erste Mal seit 20 Jahren, dass wieder wirklich sich große Gruppen erhoben haben, indem es wieder einen Aufstand gab. Das heißt, es gab einen politischen Aufschrei irgendwie und es war halt auch eine Generation, also es war halt einfach eine neue Generation von Tibetern, auch die in so einer komplett neuen Situation dann kamen. Von daher war es auf jeden Fall, es ist schon wichtig, okay, und auch gerade, weil Tibeter eben auch gestorben sind dabei. Und das ist was im kollektiven Gedächtnis halt irgendwie feststeckt. Ist schon wichtig. Sorry.
Ja, nee, ich verstehe halt unter einem größeren Aufstand, also in meinem Kopf habe ich dann halt immer so einen riesigen Mob vor mir, der halt mal irgendwas niederbrennt und halt wirklich sowas Bürgerkriegsähnliches. Und unter kleineren Aufständen verstehe ich dann halt vereinzelt lokale Aufstände, wie groß sie auch sein mögen. Ich finde halt größeren Aufstand impliziert irgendwie immer, dass du halt schon so selbst ein kleines Heer stellst und damit mal durchs Land ziehst und...
Das ist für mich ein Bürgerkrieg.
Ja, ist halt die Frage. Also es ist auch nicht meine Definition davon, das ist nur meine Vorstellung im Kopf, deswegen habe ich gerade kleinere gesagt.
Okay.
Aber wir natürlich, also wir können es einen
größeren Aufstand.
Ja. Aufstand mit großer Wirkung.
Und großen Ausmaßen tatsächlich auch. Also es war halt nicht nur in Yuzhang, es war wirklich in den verschiedenen tibetischen Regionen. Es hat sich ziemlich weit, also es hat extrem weite Kreise gezogen. Und halt auch für tibetische Intellektuelle also sehr negative Konsequenzen gehabt. Ja, aber das ist halt auch spannend, weil das war vor 6 Jahren und ich weiß nicht, wie viel hat man davon mitgekriegt? So, erinnerst du dich da noch dran?
So ein bisschen ja, aber auch nicht mehr sehr stark.
Also ich weiß halt,
außerdem,
es war halt irgendwas mit Tibet.
Ja, man hört das halt gefühlt alle 2 Jahre, dass sich irgendwo mal ein Mönch anzündet. Weiß ich, dass man so zynisch sagen darf, auch mit Thailand und so. Und dann aber halt es auch
sind deutlich mehr als einer. Also
ein ja, natürlich. Also, aber man hört es wahrscheinlich nicht von jedem. Und dann halt noch so gefühlt auch einmal im Jahr. Also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, wo ich mich noch nicht mit China irgendwie beschäftigt habe, dann auch eben einmal im Jahr, dass irgendwo in irgendeiner chinesischen Provinz irgendwas passiert und irgendwie Leute sind unzufrieden mit der Regierung. Ja.
Das sind natürlich auch die Geschichten, die gerne durchkommen. Also die halt durchkommen natürlich in die Medien.
Ja. Aber ja, nochmal zu der Frage dann zurück. Gibt's noch einen Punkt,
sonst einen extra Punkt? So geschichtsmäßig?
Ja, also wo man, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt quasi an der Gegenwart angelangt, gibt's da noch was?
Wir hatten ja noch über den Panchen Lama geredet, aber vielleicht wird es ein bisschen lang, wenn wir den jetzt noch mit reinnehmen.
Ja. Wir können ja vielleicht dann nochmal drüber nachdenken, ob wir genügend Thema finden, dann zu den Religionen mal was zu machen und das darüber eher laufen zu lassen.
Ja, es ist halt auch, wer, auch irgendwo politisch.
Ja,
dann aber erwähnen. Aber es ist, ja, okay.
Erwähnen wir es nochmal kurz. Nach dem Dalai Lama, dem ranghöchsten religiösen Oberhaupt im tibetischen Buddhismus, so, gibt es auch noch das zweithöchste
Religiöse, als zweithöchste religiöse
Amt. Oberamt, ja, im tibetischen Buddhismus, den Panchen Lama. Und dazu hat Katharina jetzt auch nochmal was zu sagen, nämlich da, dass es davon nicht nur einen gibt. Aus politischen Gründen, nicht aus religiösen.
Genau.
Es sollte eigentlich nur einen geben.
Genau, deswegen passt es halt nicht in den religiösen Teil. Also es gab halt schon, also momentan sind wir beim, ich würde sagen, wir sind beim 11. Panchen Lama. Aber ich will nichts Falsches sagen. Ja, wir sind beim 11. Wir sind beim 11. Panchen Lama. Vom 10. Panchen Lama gab es auch schon zwei. Das lag aber daran, dass der 9. Panchen Lama und der Dalai Lama sich gestritten hatten. Und als der 9. Panchen Lama dann starb. Ihr habt das ja bestimmt alle schon mal gehört mit der Reinkarnation und dass man dann quasi den neuen Lama sucht. Das ist nicht nur beim Dalai Lama so, das ist auch beim Panchen Lama so. Das heißt, weil der 9. Panchen Lama und der damalige Dalai Lama Stress hatten, haben sowohl der Dalai Lama als auch die Angestellten des 9. Panchen Lama gesagt, so, wir haben jetzt beide den neuen Panchen Lama gefunden. Das heißt, da gab es dann auch schon zwei. Das heißt, es war alles schon ziemlich umstritten. Und letztendlich, der sich durchgesetzt hat, war der, der nicht vom Dalai Lama ausgewählt wurde. Das heißt, da gab es schon mal eine schlechte Voraussetzung zwischen dem Panchen Lama und dem Dalai Lama. Das war dann der 10. Panchen Lama. Der 10. Panchen Lama ist unter mysteriösen Umständen gestorben, nachdem er eine Rede gehalten hatte, in der er die chinesische Regierung kritisierte. Also es mit den mysteriösen Umständen habe ich jetzt da eingefügt, aber ist danach gestorben. Und im Alter von 51. Und da, also...
Und das war 1989.
Auch ein Jahr mit Protesten gegen die kommunistische Regierung. Ja. Muss man wissen. Und darauf, das heißt, der 10. Panchen Lama war halt noch gewählt worden, als Tibet quasi noch eigenständig und irgendwie frei war.
Mhm.
Und der... Nee, der 10., der habe ich jetzt 10. gesagt?
Ja, hast du.
Okay.
Ja.
Der 11. Panchen Lama war damit der erste Lama, der... entdeckt werden musste unter der Aufsicht der chinesischen Regierung quasi. Deswegen gibt es zwei Panchen Lamas. Es gibt halt einen, der von quasi offiziellen und angestellten Verbündeten irgendwie das Dalai Lama als offizieller Panchen Lama anerkannt wurde. Er war damals, glaube ich, 6 Jahre alt. Der Junge ist, also er ist tatsächlich, der ist Jahrgang 89. Also der ist halt kurz danach verschwunden, also nachdem er dann als Panchen Lama anerkannt wurde. Gleichzeitig hat nämlich die chinesische Regierung einen 11. Panchen Lama gefunden. Sie sagten, hier, wir hatten eine goldene Urne mit Namen drin, wir haben einen Zettel gezogen, das ist der 11. Panchen Lama.
Woher haben wir die Urne? Man weiß es nicht, aber wir haben diesen Zettel. Woher wissen wir, dass wir daraus den 11. Panchen Lama ziehen sollen?
Man weiß es alles nicht. Also sie sagen, ja, das ist ja eine Methode, die wurde auch beim Dalai Lama schon mal verwendet. Das ist alles sehr umstritten. Das ist so, die chinesische Regierung sagt halt, das ist eine Methode, die traditionell im Buddhismus schon verwendet wurde, um andere Lamas zu bestimmen.
Mhm.
Und deswegen haben wir es auch gemacht.
Ja.
Witzigerweise hat der Dalai Lama irgendwann gesagt, ja, die Methode wurde offiziell verwendet. Tatsächlich wurde sie nur einmal verwendet, die anderen beiden Male stand schon vorher fest, wer es sein sollte. Man hat es nur gemacht, um die chinesische Regierung irgendwie die Chinesen irgendwie zu beglücken, mit dem man damals schon zu tun hatte. Also der Dalai Lama hat es natürlich, er ist natürlich leicht voreingenommen, aber ich finde es irgendwie so, dieses so, wir haben es eigentlich nur gemacht, um so eine Show zu machen für euch. Das ist schon, aber genau, zurück zum Thema ist halt, also Essenz des Ganzen ist eben, dass die chinesische Regierung eben dieses Ding macht, wo sie sagt, wir folgen tibetischen Traditionen und diesen tibetischen Traditionen folgend haben wir diesen Menschen gefunden. Und weil wir uns, und das ist halt auch dieses so, wir respektieren die Tibeter so sehr, diese ethnische Minderheit, und wir schätzen sie so sehr, dass wir uns eher an ihre Traditionen halten. Und wir haben das in Übereinstimmung mit diesen Traditionen gemacht und deswegen ist das der richtige Panchen Lama und jeder, der ihn kritisiert hat die tibetischen Traditionen, an die wir uns eigentlich nur dran halten.
Mhm.
Interessantes Politikum.
Ja. Ist da dann noch mehr dahinter, als außer quasi das Machtspielchen, so einen ranghohen Führer zu benennen?
Nee, das ist ein klar, ganz klarer Einflussfaktor einfach.
Okay, weil es gab's, also ich habe das irgendwann nochmal gehört, ich weiß aber nicht, ob das bei denen war oder ganz woanders, dass man halt auch sagt, dass es wichtig ist, wo die herkommen. Bei aber das spielt in dem Fall keine Rolle.
Ich glaube, das ist eher innerhalb des Buddhismus.
Okay.
Wichtig.
Vielleicht war das auch in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber dass man sagen würde, der eine kommt aus einem guten Teil Tibets, der andere aus einem chinesischen Teil und wir wollen deswegen einen aus einem chinesischen Teil oder so.
Das kann sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Aber ich denke mal, das kann natürlich sein, das ist aber mehr so was Symbolischeres, glaube ich. Also wirklich wichtig war für die... Also
wichtig ist einfach zu sagen, wir bestimmen hier, genau, wer
wichtig,
irgendwie
genau, religiös ist. Wichtig war, dass sie diesen Menschen halt von vornherein unter ihrer Kontrolle hatten. Also das war halt echt der Knackpunkt in der Sache. Damit, von da können wir eigentlich auch auf ein aktuelles Ereignis springen. Weil Nachrichten, oder? Es war, wie lange ist das jetzt her?
Ich weiß gerade noch nicht, worauf du hinaus willst.
Du hast mich doch sogar darauf aufmerksam gemacht, oder? Der Dalai Lama hat gesagt, der 14. Dalai Lama, den wir momentan haben, dass er vielleicht die Sache mit der Reinkarnation sein lässt. Ist toll, wenn man sowas entscheiden kann, einfach so.
Ja, super Religion. der derzeitige Dalai Lama hat gesagt, dass es ja nicht unbedingt notwendig wäre für den Buddhismus als real existierende Religion. Also wieder um nur den tibetischen Buddhismus, dass der Dalai Lama ja nicht unbedingt reinkarnieren müsse, sondern dass der Buddhismus ja auch ganz gut ohne so eine zentrale Führerfigur auskommen könne. Und hat damit halt das natürlich auch mit dem politischen Hintergrund, dass er genau weiß, dass wenn er sterben wird, die Chinesen eben auch versuchen werden, den nächsten Dalai Lama zu benennen und diese Wahl...
Sie werden es auch tun.
Ja, also. Ja, diese Wahl eben nicht den Tibetern oder den Buddhisten zu überlassen, sondern das halt auch wieder als Politikum aufziehen werden. Und
Ich würde nicht sagen, den Buddhisten, ich würde das auch nicht so generalisieren sagen, ich würde tatsächlich sagen, es ist die chinesische Regierung versus die tibetische Exilregierung. Ich glaube, normaler Tibeter hat da halt echt... Es ist nichts Demokratisches irgendwie.
Ja, natürlich. Jedenfalls, ja, Machtspielchen. Und dem versucht er eben vorzubeugen, indem er eben das neulich mal angekündigt hat. Ich glaube, es war so vor 1-2 Monaten.
Einen Monat her maximal.
Okay.
Also es ist ziemlich, also es war, als wir schon den Podcast angefangen hatten.
Okay.
Bin ich ziemlich sicher.
Da ist dein Zeitgefühl wahrscheinlich besser als meins. Jedenfalls, um eben das schon mal so anzudeuten, dass man das ja auch vermeiden könnte, da den Chinesen nochmal so einen Anlass zur Machtausübung zu geben. Und dann hat sich ein Sprecher der chinesischen Regierung...
Darf ich ganz kurz da reinspringen?
Darfst du, ja.
Das ist doch tatsächlich, die Presse hat das dann alles sehr breit getreten und gesagt, oh Gott, er hat das jetzt gesagt. Im Endeffekt hat er eigentlich nur die Tür für eine Option geöffnet, die er hat natürlich und von der man auch schon lange weiß, dass er sie hat. Und das wird halt schon wirklich seit mehreren Jahren diskutiert, wie es eben weitergehen wird, wenn er stirbt. Und dass es wahrscheinlich, oder dass es vielleicht für die Tibeter am besten wäre, wenn man diesen ganzen Streit, den man sowieso schon mit dem Panchen Lama hatte, sich mit dem Dalai Lama eben, dass man sich das eben erspart, gerade weil er eben so eine populäre Figur mittlerweile ist. Und eigentlich kann es danach nur, also es kann danach eigentlich nur schlechter werden für die Tibeter.
Ja, und er hat eben nicht gesagt, dass er nicht reinkarnieren wird, sondern er hat gesagt, dass der Dalai Lama nicht unbedingt reinkarnieren müsse.
Genau.
Und die buddhistische Religion auch ohne einen Dalai Lama fortbestehen könne. Jedenfalls, daraufhin hat sich dann ein Sprecher der chinesischen Regierung zu Wort gemeldet. Und zwar mit der großartigen Aussage, dass die Reinkarnation ein zentraler Bestandteil des tibetischen Buddhismus sei. Die Reinkarnation sei ein zentraler Bestandteil des tibetischen Buddhismus und dass der Dalai Lama doch bitte mal die Tradition des tibetischen Buddhismus zu respektieren habe.
Denn die chinesische Regierung respektiert die Tradition des tibetischen Buddhismus natürlich.
Und wenn die das tut, muss der Dalai Lama das auch.
Ja. Und das ist total respektlos von dem Dalai Lama, diese Tradition nicht zu respektieren.
Also ja, das ist eigentlich nochmal das schönste aktuelle Paradebeispiel dafür, was für ein starkes Politikum das Ganze geworden ist.
Ja. Was witzig ist eigentlich, weil die politische Bedeutung des Dalai Lama ist halt eigentlich gewachsen, nachdem er diese politische Amt niedergelegt hat mittlerweile. Nicht unbedingt in Tibet selber, aber einfach diese gesamte Bedeutung und die Bedeutung, die er für die chinesische Regierung hat. Weil selbst wenn er es halt faktisch niedergelegt hat, hat er halt einfach, es ist halt immer auch dieser Respekt irgendwie da und dieser Rang, den er halt einfach auch gesellschaftlich innehat. Das ist schon ja, spannend. Also ich glaube auch, selbst wenn er sagt, er wird nicht reinkarnieren, bin ich gespannt, ob die chinesische Regierung es trotzdem versucht. Mhm. Also ob sie ihn trotzdem sagen,
ja. Dieser goldene Hund steht, er ist trotzdem reinkarniert.
Wir hatten hier Zettel mit Namen, wir haben einen gezogen. Was der Dalai Lama vorher gesagt hat, alles Quatsch. Also ja, also ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und es ist halt, wir lachen darüber. Es ist halt einfach, es ist so absurd eigentlich, dieses ganze Hin und Her. Und eigentlich weiß jeder, was dahinter steckt. Und es ist halt, ich finde es ganz spannend, weil dieser Kontext hilft einem halt so ein bisschen, diese Meldung zu verstehen, so chinesische Regierung gibt bekannt, wie sehr sie die tibetische Kultur schätzt.
Ja.
Der ging ja schon durch einige Medien.
Genau, und dann würde ich eigentlich sagen, wir können an dieser Stelle mit dem Thema abschließen. Aber ich sage das ganz langsam, weil uns auch noch
was einfällt. Er sagt das ganz langsam, weil er nicht ins Bett geguckt hat. Ja, also wir haben jetzt eigentlich nur über Geschichte geredet und aktuell nur über die politische Situation.
Ja.
Was noch wichtig ist, glaube ich, zu wissen, ist, was ich ja eben schon gesagt hatte, dass hat die chinesische Regierung dieses Entwicklungsargument, also im Sinne von, wir haben euch aus dem Mittelalter rausgeholt und jetzt geht es euch total gut, dieses wirtschaftliche Argument bringt die chinesische Regierung halt immer noch vor. Und das ist auch eine Sichtweise, die viele Chinesen haben, dass die Tibeter bitte dankbar sein sollten, weil man ihnen ja das 20. Jahrhundert gebracht hat und jetzt würde es der Region ja gut gehen. Das GDP ist jetzt besser und so. Also das Bruttosozialprodukt?
Inzwischen das Bruttoinlandsprodukt.
Ja, okay. Danke.
Ja, also zumindest in Deutschland, ich weiß es nicht. Zumindest auf Deutsch sagt man das jetzt so für das Ding in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist.
Okay, auf jeden Fall, für das, nachdem wir es jetzt etabliert haben, ist das GDP, also nachdem es dem Land, also nachdem es der Region als Ganzes eben deutlich besser geht, sagt man, naja, Tibeter, stellt euch mal nicht so an. Zumindest geht es euch jetzt materiell gut, was ganz spannend ist, weil das halt auch eine Schiene ist, die ja im gesamten Land als Politik gefahren wird. Also es ist quasi nur nochmal in ein Extrem getrieben, weil Tibet besetzt wurde. Es ist ja quasi, ja, ist immer noch eine Besatzung. Was man dabei ganz klar im Hinterkopf behalten muss, ist erstens, dass dieses wirtschaftliche Wachstum vor allem Han-Chinesen gut tut. Das heißt, es sind viele Han-Chinesen in die Region gezogen und haben dort angefangen zu arbeiten und dort Geschäfte zu machen, aber dass Tibeter von diesen Firmen oft nicht angestellt werden und davon gar nicht direkt profitieren. Das heißt, es sind im Endeffekt Firmen, die nach Tibet gehen, dort operieren und diese Umgebung nutzen, so die Ressourcen nutzen, aber eben einfach dort sind und dort Geschäfte machen. Aber das sind eben Leute, die dort wohnen. Das heißt, als Ganzes sieht es so aus, als ob die Region sich wirtschaftlich nach vorne bewegt hätte. Aber die tatsächliche Situation der Tibeter ist halt oft eine andere. Das ist, also die, weil sie halt oft keinen Zugang zu diesem Wachstum haben. Das ist auch ein ähnliches Problem in Xinjiang. Das ist ein Symptom dieses, wir bringen euch jetzt Entwicklung und dann geht's euch total gut. Und eine zweite Sache, die mir auch tatsächlich lange nicht bewusst war, die vor allem in Kham und Amdo ein Problem ist, also in diesen anderen beiden Regionen, die eben nicht die autonome Region Tibets sind, ist, dass es dort extrem viele Tibeter gibt, die noch Nomaden sind, also die tatsächlich noch nomadisch leben. Und ich habe selber auch wirklich mal so eine Familie getroffen. Also ich war mit Freunden in Gansu, also auch in Zentralchina, an der Seidenstraße. Wir waren eben an der Grenze zu Sichuan, also in einer von diesen Regionen. Und da haben wir auch eine Familie getroffen, die halt wirklich mit Schafen da waren. Und die waren auch da war einer auch, der mit seinem Pferd quasi noch die Tiere so hütete und so. Und die haben dann ein riesiges Zelt gehabt, das da aufgebaut war. Und ich habe tatsächlich da Jagdmilch getrunken. Das klingt total, das war so total absurd, vor allem, weil ich damals noch den ganzen Hintergrund noch gar nicht wusste. Aber ein Großteil der Tibeter in diesen Regionen sind halt echt noch Nomaden. werden aber auch von den Chinesen zwanghaft sesshaft gemacht. Das heißt, es werden ihnen große Summen Geld angeboten. Es wird dann gesagt, so, wenn ihr das jetzt macht, dann kriegt ihr so und so viel Yuan. Und das ist halt was, was die Tradition da sehr kaputt macht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Tibeter, die Nomaden bleiben, ihre Kinder zum Beispiel oft auch nicht zur Schule schicken oder dann eben sesshaft werden, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken. Das heißt, es ist auch so eine kulturelle, sie werden halt irgendwie so assimiliert in den Städten. Aber gleichzeitig...
Gesundheit.
Dankeschön, sorry. Aber es ist halt auch so, wenn die Leute halt ihr Leben lang Hirten waren, also wirklich als Nomaden gelebt haben und dann auf einmal sesshaft werden, sei es, weil sie dafür Geld kriegen, sei es, weil ihre Kinder zur Schule gehen und das halt nicht anders geht, die haben halt tatsächlich nichts anderes gelernt, die haben keinen Bildungshintergrund, also die haben auch wirklich keinerlei Bildungshintergrund irgendwie und dementsprechend arm sind sie dann eben in den Regionen, in denen sie dann sesshaft werden, weil sie halt einfach nichts haben, was sie wirklich machen können. Und es gibt tatsächlich auch Studien darüber, dass die Art, wie die chinesische Regierung auch versucht, die verbleibenden Nomaden zu beeinflussen, also sie sagt dann so, ihr habt jetzt dieses Stück und ihr benutzt dann das Stück Gras und dann das Stück Gras, dass das tatsächlich auch für viele der Grasflächen Nachteile hat und dass da aus ökologischer Hinsicht, dass es eben problematisch ist. Weil das eben alles sehr gut funktionierte, solange sie hingehen konnten, wo sie wollten. Und mittlerweile wird das halt alles immer schwieriger. Das heißt, sowohl die Situation für die, die sesshaft werden, ist schwierig, als auch die für die, die weiterhin als Nomaden leben. Und das ist alles sehr, sehr kompliziert. Das ist halt sowas, was man, das ist halt, wenn man mit Chinesen redet, dann kommt auf dieses Argument eben hoch von wegen, die Tibeter, denen geht's ja gut. Aber das ist tatsächlich sicher gibt es Tibeter, denen es gut geht. Und es ist auch in Tibet nicht alles rosig. Das muss man auch auf jeden Fall sagen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade einen Film über eine Tibeterin, die geschieden wurde. Sie ist verwitwet. Ihr Mann ist gestorben. Und sie beiden hatten zwei Kinder. Und nach den tibetischen gesellschaftlichen Regeln, die halt immer noch relativ altmodisch sind, gehen dann die Kinder an die Großeltern, also an die Eltern des Vaters. Also die Frau hat quasi kein Recht darauf, irgendwas irgendwie mit ihren Kindern zu tun zu haben. Und die Frau ist dann mit ihren Kindern aus, ich weiß nicht aus welcher tibetischen Region, nach Beijing geflohen und lebt jetzt hier. Und sie weiß halt, sobald sie nach Tibet zurückgeht, werden ihr die Großeltern ihre Kinder wegnehmen, deswegen kann sie nicht zurück. Aber sie hat halt gesagt, naja, wenn ich meine Kinder an die Großeltern gebe, die halt noch total traditionell aufgewachsen sind, dann werden die Kinder nicht zur Schule gehen. Dann werden sie keinerlei Chancen haben irgendwie.
Das ist dann ja auch wieder ein ziemlich starker Punkt dafür, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat mit der Befreiung vom Feudalismus und von der Rückständigkeit.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie einfach es ist, diese krassen Traditionen irgendwie rauszukriegen aus den Leuten. Weil wenn du die im Rest von China anguckst, wie die Männer und Frauen,
ich meine ja gar nicht mal die Umerziehung des Volkes, aber theoretisch müsste es ja in so einem Fall dann möglich sein, zur kommunistischen Partei zu gehen und zu sagen, guck mal, die sind ja rückständig und feudal und überhaupt voll, was sagt man da, antirevolutionär, kontrarevolutionär. Kontrarevolutionär.
Imperialisten.
Ja, nein, und das ist auch wieder so einer der Punkte, wo man halt sieht, es ist halt nicht mehr der ideologische Kommunismus, der hier vorherrscht, sondern es ist halt was anderes.
Ja, das stimmt definitiv.
Und es ist nicht unbedingt menschenfreundlich.
Ja, also ich muss mal gucken, den Link zu dem Film muss ich auf jeden Fall finden, weil das ist könnte definitiv interessant sein. Ich habe den tatsächlich selber noch nicht gesehen, ich habe mir aber die Beschreibung durchgelesen, den Trailer schon gesehen und der steht sehr weit oben auf meiner Liste, dieser ominösen Filmliste. Genau, das ist halt diese Wirtschaft, das ist die wirtschaftliche Seite, was ja auch bei dieser Frau dann eben, dieser tibetischen Frau hier in Beijing so ein Problem ist und was eben auch in Tibet selber ein Problem ist, ist natürlich die ganze Bildungsfrage. Weil es wohl so ist, dass die Tibeter, wenn sie dann in die Großstädte kommen, werden natürlich oft, also wenn man Tibeter sieht, sind sie oft von außen klar zu unterscheiden von Han-Chinesen. Das heißt, es ist offensichtlich, dass sie keine Han-Chinesen sind, werden oft dementsprechend auch diskriminiert. Und wenn sie nicht, also die Schulbildung ist tatsächlich in vielen tibetischen Regionen, also kulturell tibetischen Regionen, oft nicht so besonders gut. Das heißt, einerseits geht auf jeden Fall die tibetische Sprache verloren, weil sie größtenteils nicht mehr zum Unterrichten benutzt wird. Andererseits müssen diese Leute aber auf jeden Fall Chinesisch lernen. Wenn sie kein Chinesisch können, dann haben sie halt total haben sie total verloren. Das heißt, es ist da auch eine totale Spannungssituation. Und es gibt mittlerweile, das ist auch was, womit ich mich während dieser Literatursache beschäftigt habe, es gibt mittlerweile eine ganze Generation von Tibetern, von tibetischen Autoren, die alle auf Chinesisch schreiben, weil sie sich vielleicht noch auf Tibetisch einigermaßen rudimentär verständigen können, aber viele von ihnen nur nicht mal das. Weil sie halt einfach, sie sind chinesisch erzogen worden, sprachlich, schreiben aber oft trotzdem auf Chinesisch, aber
tibetisch, sprachlich erzogen worden. Du hast Chinesisch, Chinesisch
gesagt. Nee, sie sind chinesisch, also sie sind chinesisch sprachlich erzogen worden. Also nicht.
Dann hast du aber aber.
Ja, 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 aber Moment, du hast mich den Satz nicht beenden müssen. Aber sie schreiben auf Chinesisch jetzt deswegen, ja, aber über Themen, die mit Tibet zu tun haben, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Sie könnten, okay, selbst wenn sie auf Tibetisch schreiben wollen würden, könnten sie nicht, weil sie auf Chinesisch schreiben. Also sie können sich, selbst wenn sie Tibetisch schreiben können, können sie sich oft auf Chinesisch besser ausdrücken. Das ist halt einfach auch eine total absurde Situation. So eine, ich glaube, die berühmteste Autorin ist Wöser. Also die müsste, können wir einen Link zu ihrem Twitter-Account reintun oder zu ihrer Webseite. Viele von ihren Sachen sind auch ins Englische übersetzt und die ist mittlerweile mit einem chinesischen Autoren verheiratet und auch chinesischen Autoren und Aktivisten, und die beiden äußern sich halt auch zu so Themen, was eben Tibet angeht. Das heißt, es sind beides Autoren, aber sie sind auch politisch da sehr involviert. Und Wöser zum Beispiel ist auch ein Beispiel für eine Tibeterin, die komplett auf Chinesisch schreibt. Und manchmal auf Englisch, glaube ich sogar, das weiß ich gar nicht. Aber es ist halt einfach so sprachlich auch eine sehr absurde Situation. Das merkt, das ist eben dieses, in diesen mittlerweile 60 Jahren der Besatzung hat sich eben auch, hat die chinesische Regierung und die Kommunistische Partei eben einen unheimlichen kulturellen Einfluss auch ausgeübt auf die ganze Region, Region und ihre Generation definitiv geprägt hat.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Nils will nach Hause.
Nee, aber ich würde zumindest, ich meine, ne?
Ja.
Zeittechnisch. Wir können ja hier jetzt mal einen Schlussstrich ziehen.
Ja.
Für den Hauptteil.
Für Tibet.
Und, weiß nicht, wir können ja mal so eine kleine Aftershow machen. Ich habe noch eine Sache nachzureichen. Also das mit dem Bruttosozialprodukt, das hieß früher so und irgendwann entweder in den 90ern oder frühen 2000ern wurde das eben umbenannt in Bruttoinlandsprodukt, weil dann auch die Erhebung, soweit ich weiß, anders war, weil Bruttosozialprodukt eben das, ne, den wirtschaftlichen, was ist es denn auf Deutsch, die wirtschaftliche Wertschöpfung aller Deutschen bezeichnet, wenn man es jetzt auf Deutschland unter Bruttosozialprodukt bezieht. Also auch irgendwelche Bartender oder sowas auf Mallorca.
Du sagst Mallorca?
Ich sag Mallorca. Ich sag viele Dinge falsch. Und und Bruttoinlandsprodukt hat das dann eben geändert, weil das ist ja, und es erfasst dann eben, soweit ich das damals verstanden habe, auch keine Ausländer, die in Deutschland arbeiten. Und das wurde dann eben geändert zum Inlandsprodukt, was, wie der Name schon sagt, die inländische Wertschöpfung meint. Also auch Ausländer, die hier arbeiten und eben Deutsche ausschließt, die im Ausland irgendwie Geld verdienen.
Ja, die Unterscheidung haben wir
auch. Um das irgendwie eben klarer zu gestalten, weil das natürlich eine viel bessere Summe ist, mit der man irgendwie volkswirtschaftlich arbeiten kann.
Genau, aber in dem Sinne ist es dann auch nicht korrekt zu sagen, das heißt jetzt so, sondern man hat halt diesen neuen Wert etabliert, denn der andere wird, soweit ich weiß, auch noch erhoben. Also zumindest auch, ja, also zumindest, wenn wir als wir in Wirtschaft darüber geredet haben, haben wir über beide Werte geredet und beide auch mal über alle verschiedene Länder.
Falls das jemanden mehr interessiert, bpb.de.
Genau. Das ist ein Nachtrag. Wollen wir jetzt noch über Luftverschmutzung reden?
Wir können es machen, es geht eigentlich recht schnell. Ich würde mal sagen,
Luftimaging ist scheiße, Punkt.
Ja, nein, ich würde sagen, wir machen dann halt um 50 machen wir den Schlussstrich. Aber in 7 Minuten sollten wir das schaffen.
Okay, also eigentlich wird es auch gar nicht so schnell.
Jetzt musst du noch schnell reden.
Schnell einatmen.
Ja. Also ich bin jetzt mal Katharin und rede so und überhaupt wollte ich noch sagen. Und nein, jedenfalls. Man bekommt das ja auch von Spiegel Online oder sonst wie in Deutschland mit, dass die Luft hier in China ab und zu scheiße ist. Beziehungsweise mit scheiße ist gemeint, bei längerer Einatmung krank machen, beziehungsweise gesundheitsgefährdend, ist, glaube ich, das offizielle Wort. Und es gibt da eben so schöne Indizes, auf denen man das nachlesen kann. Wo in Europa immer schon Stress gemacht wird, ist, wenn eben dieser Luftverschmutzungswert von Mikroverschmutzungsteilchen in der Luft bei 50 bis 100 liegt.
Ja, das sind die Werte, bei denen wir uns freuen.
Welche Einheit?
Ich würde sagen, es
also ist eben Teilchen pro Volumen Atemluft. Mhm. Und eben diese 50 bis 100 sind in China eher Standardwert, würde ich sagen.
Naja, nicht
es gibt auch, also sagen wir mal Peking. Es gab jetzt auch ein paar sehr schöne Tage, wo man dann eben so Werte von 20 oder so hat.
Ja.
Aber die 50 bis 100 sind eben auch sehr schnell erreicht. Und jetzt hatten wir in den letzten zwei Wochen eben auch manchmal Tage und eine Woche lang eigentlich durchgehend Werte von so mindestens 350
bis 400.
400.
Also wir hatten über 400 auch schon. Ja. Wir hatten jetzt so zwei Phasen. Die erste lange war halt, das war halt die erste, also tendenziell ist halt im Winter die Luftverschmutzung schlimmer als im Sommer. Und die erste lange Phase starker Verschmutzung, der Saison quasi, die Saison ist jetzt damit eröffnet worden, hatten wir eben vor ungefähr zwei Wochen. Und da hat dann Spiegel Online, haben auch deutsche Medien darüber berichtet. Und aber über die zweite Welle hat schon niemand mehr berichtet tatsächlich. Also nicht so, weil ich es gesehen habe. Da war nämlich letztes Wochenende, gab es nochmal drei Tage, wo es wirklich übel war. Und unschönerweise genau am Tag des Beijinger Marathons auch. Also die Leute sind bei Verschmutzungswerten von 350 gelaufen. Und das muss man sich vorstellen, das sind Verschmutzungswerte. Ich bin an dem Tag unterwegs gewesen, war relativ viel draußen und in Räumen, wo die Fenster offen waren. Ich hatte den ganzen Tag Halsschmerzen. Also man merkt es wirklich in der Lunge. Ich habe es, als wir diese andere Phase mit den über 400 hatten, wenn man da mal so 15 bis 30 Minuten draußen sitzt, dann merkt man einfach echt, dass das Atmen wehtut und die Lunge, der Hals, es schmerzt einfach.
Ja, das ist nicht wirklich Kurzatmigkeit, aber man merkt einfach, dass man nicht irgendwie tief Luft holen kann, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
Ja,
sehr subtil, aber es ist auf jeden Fall da.
Ja, und ja, sehr subtil ist
halt. Naja, also ja, beim Atmen. Danach natürlich merkt man es dann. Also das merkt man irgendwie schon, wenn man dann auch noch eben drin sitzt an einigermaßen frischer Luft, dass da irgendwas im Hals dann kratzt.
Und was halt nicht besonders subtil ist, ist der Smog.
Ja, den man eben sieht.
Ja, also wenn man wirklich, also diese längeren Tage mit über 400 hatten, war es halt einfach wirklich, es war einfach alles dicht. Man konnte nicht wirklich weit sehen. Es war alles.
Ja, also es war jetzt nicht super, super neblig, aber eben schon einfach eingeschränkte Sichtweite.
Und, ja, so 100 Meter vielleicht, ja. 150.
Ja, also noch quasi sicher genug, um Auto zu fahren und sonst wie irgendwie für Verkehr, aber halt schon ziemlich scheiße, so fürs allgemeine Wohlbefinden.
Ja, also ich fand's, ja, keine Ahnung, ich persönlich finde es tatsächlich irgendwie schön. Also es könnte, nur vom Sehen her, es könnte tatsächlich Nebel sein. Es hat irgendwie was, wenn du so eine Großstadt hast, die einfach in dieses weiße Zeug gehüllt ist. Aber sobald du halt weißt, was es ist, ist es überhaupt nicht mehr schön. Und auch beim letzten Mal, also dieses Wochenende, als wir diese lange Phase hatten, es waren drei Tage oder sowas, da roch es echt nach verbrannter Kohle an einigen Tagen. Es ist schon unschön. Wir können über die APEC-Ferien reden.
Wir müssen die Zeit nicht füllen.
Ich weiß, aber es ist witzig.
Ja, aber das wollten wir nur mal halt kurz noch loswerden zum Thema Smog, weil wir natürlich auch schon gefragt wurden, ob das eigentlich schlimm ist und sowieso. Also es ist nicht schön und wäre ich länger hier, also mehrere Jahre, würde ich auf jeden Fall auch an schlechten Tagen immer so eine super tolle Atemmaske tragen. Da ich nur ein halbes Jahr hier bin, denke ich mir, ist das erstmal okay. Und wenn die Werte dann mal über 450, über 500 sind, dann werde ich mir sowas auf jeden Fall auch zulegen. Aber sonst atme ich durch die Nase und versuche meinen Hals nicht allzu arg mit Schmutzpartikeln zu reizen.
Na und genau, die Skala geht bis 800, danach hört sie auf. Und
wir freuen uns schon auf den ersten Tag über das Ganze.
Ja, genau.
Wir sollten Wetten abschließen, mein Lieber.
Aber Fun Fact, weil die chinesische Regierung natürlich, also beim Beijinger Marathon, das ist total okay, wenn die Luft so scheiße ist. Aber wenn wichtige politische World Leaders hier hinkommen, dann geht es natürlich gar nicht, weil unter anderem US-Präsident Obama kommt für den APEC Summit. Das ist die Asian Pacific Economic Cooperation. Nach Beijing. Wir wissen alle, wann das ist, nämlich bis zum 12. November. Und
Warum müssen wir das ja
tun? Wir kriegen frei.
Sag doch mal.
Wir kriegen ja extra Ferien. Und an diesen Tagen dürfen auch, sie alternieren irgendwie, es dürfen immer nur bestimmte Autos fahren jeden Tag. Das heißt, sie wollen den Verkehr irgendwie um ein Drittel oder die Hälfte reduzieren. Und indem sie halt auch alle öffentlichen Unis irgendwie schließen, diesen Tagen sind halt weniger Leute unterwegs. Das heißt, wir können aus der verschmutzten Stadt raus und hoffentlich sieht Präsident Obama den blauen Himmel in Beijing. Hm. So sieht man halt klar, wo die Prioritäten liegen.
Ja. Ja, es ist irgendwie, es ist so, ich weiß nicht, ob es zum Lachen oder zum Heulen ist, dass halt das effizienteste Mittel gegen die Umweltverschmutzung hier einfach ist. Wir stoppen mal alles und fahren mal die Fabriken runter und fahren mal nicht so viel Auto und dann haben wir ein paar schöne Tage und danach muss halt alles wieder so weitergehen.
Danach werden wir dann wahrscheinlich die 600er Werte haben oder so, weil die Fabriken das alles wieder aufholen müssen. Ja. Das ist, aber wir haben jetzt, genau, das war's zur Luftverschmutzung.
Genau. Und ja, sonst haben wir gerade, glaube ich, noch keine weiteren Pläne. Vielleicht finden wir irgendwann mal noch ein Thema, wo ich ganz viel reden kann und Katharin ein paar Fragen stellen. Aber ich finde, sie macht das ganz gut, deswegen ist das auch okay so.
Wir können ja mal über so richtig alte Sachen reden, wo ich keine Ahnung habe.
Ja, das ist nur schwierig, das irgendwie von China wegzukommen, wenn dann müssten wir dann mal so. Ja.
Das stimmt, aber dann kannst du, wir können dich dann mal eine Stunde lang nur chinesische Philosophen zitieren
lassen. Ja, genau. Oder halt mal tatsächlich irgendwie was zur Sprache machen oder so, dass wir mal gucken, ob wir da was sagen wollen. Stimmt, Sprachentwicklung auch. Und so, dass wir wirklich mal ins Kulturelle gehen irgendwie.
Genau, und dann. Das kannst du machen, dann kann ich noch zu den zu der Sache mit Japanisch und Koreanisch was sagen, weil da ja auch neulich eine Frage kam über Twitter. Ja. Wir haben noch eine letzte Sache tatsächlich.
Haben wir?
Ja, wir haben, doch. Nils will echt nach Hause.
Nee, eigentlich will ich rauchen, aber es...
weil die Luft ja nicht eh schon schlecht genug ist oder so.
Und die Zigaretten nicht billig genug. ja.
Wir haben ja eigentlich uns vorgenommen gehabt, dass wir den Leuten jede Folge irgendwas empfehlen, jemanden zum Folgen oder so.
Ich hätte es wieder vergessen,
sehr gut. Siehst du, wir haben es jetzt nämlich schon...
Du hast aber auch die Liste da vorliegen.
Als ob der Computer nicht hier offen für dich stehen würde.
Ich muss mich da zu weit vorlehnen, um den Kontrast zu überwinden. Ja, jedenfalls...
Wir haben es ja schon zweimal vergessen, aber wir hatten ja beim vorletzten Mal einen Newsletter empfohlen. Und dieses Mal wollte ich euch zwei Instagram-Accounts ans Herz legen. Und zwar gar nicht mal so langfristig gesehen oder so, sondern aus aktuellem Anlass. Das sind nämlich zwei Instagram-Accounts, einmal B. Wassner und Stegosaurus. Ich glaube tatsächlich, das eine ist ziemlich sicher eine Deutsche. Bei der anderen bin ich mir nicht so sicher, es könnte aber auch sein. Mhm. Es sind auf jeden Fall beides Frauen, die gerade in Hongkong sind und die beide unheimlich viele Bilder von den Protestcamps Instagram, also von den ganzen Zelten, die da sind und von der ganzen, also es gibt ja unheimlich viel Kunst, die da passiert, also viele Leute falten irgendwelche Regenschirme aus Papier und dann werden irgendwelche Sachen aufgemalt, es gibt irgendwelche kleinen Statuen und irgendwelche Street Art und sowas alles, aber halt natürlich auch die ganzen Leute, die da sind und wenn es irgendwelche Versammlungen gibt und sowas sind. Nur von den Bildern her habe ich so das Gefühl, dass die beiden fast den ganzen Tag da irgendwie verbringen oder welche Sachen da fotografieren und für Instagram. Und das kann man auch mit Worten irgendwie schlecht beschreiben. Ich glaube einfach, dass es irgendwie, während diese Proteste jetzt eben noch weitergehen, obwohl man in den Medien nicht mehr so viel davon hört, ist es ganz nett, sowas im Instagram-Stream zu haben, weil das tatsächlich größtenteils auch, finde ich, sehr schöne und sehr spannende Bilder sind und dass man halt immer noch mal so ein bisschen mitbekommt, was da gerade passiert. So ein bisschen im Auge behalten kann. Mhm. Und wer den Hintergrund noch mal wissen will, sollte auf jeden Fall noch mal unsere erste Folge hören. Der ganzen Sache.
Oh, ja. Ich glaube, gerade sind wir noch an dem Punkt, wo alle, die uns irgendwie hören, wahrscheinlich alle Episoden bisher gehört haben.
Das ist sehr gut möglich, ja. Aber du weißt ja nicht, was ist, wenn uns in der Zukunft, so in einem Jahr, wenn wir dann total bekannt sind, diesen Internet-Fame haben, wenn dann jemand die alten Episoden nachhört. Und dann... Hey.
Und dann sagt, Mann, was wart ihr damals scheiße? Ja, hoffentlich sagt er das dann nur, oder er oder sie dann nur über die Tonqualität. Oh, aber gut.
Ja, hoffentlich ist die Tonqualität dann deutlich besser.
Ja, mit diesem optimistischen Ausblick in die Zukunft verabschieden wir uns von der vierten Episode von Ostwärts.
Und von euch.
Und wünschen eine schöne, unverschmutzte Zeit, wo auch immer ihr sein mögt.
Und was auch über die Tageszeit bei euch gerade ist.
Genau, und hoffentlich wisst ihr jetzt was über Tibet.
Genau.
Und ja, meinen tollen Witz mache ich dann noch in die Shownotes.
Wie auch immer.
Ja. Okay, bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.